Ja, ich glaube, dann können wir beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Scheint ein sehr interessantes Thema zu sein. Also ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, das Interesse haben kennenzulernen, was Steiner zu erzählen hat, an Anregungen zu geben hat über das Leben nach dem Tod. Es geht also um Einblicke in das Leben nach dem Tod. Der Titel unseres Vortrags heute ist Stirb und Werde, entnommen einem Gedicht von Goethe, das eben diesen Gedanken betonen soll, dass aus dem Sterben immer wieder ein neues, vielleicht höheres Werden erfolgt. Und das ist etwas, was im Grunde schon während des Lebens sich immer wieder ereignet. Das ist, man geht eigentlich im ganzen Leben immer wieder durch viele Tode durch, in Wahrheit. Nicht wahr? Selten läuft das Leben so ganz problemlos vom Anfang bis zum Ende durch. Man geht durch viele Erschütterungen, durch viele Umwälzungen durch und hat dabei immer wieder die Chance, als ein neuer, als ein vielleicht reiferer Mensch aus diesen Schicksalskrisen hervorzugehen. Und die letzte Schicksalskrise sozusagen im Leben ist der Tod. Und die Frage ist, ob daraus eben auch ein neues, ein höheres, ein geistiges Werden hervortreten kann. Stirb und werde, das ist ja das Interessante. Normalerweise würde man sagen, werde und dann irgendwann stirb. Also Goethe dreht das ganz bewusst um. Und das ist also aus dem Gedicht Selige Sehnsucht, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Na, ich werde es versuchen, aus dem Gedächtnis Ihnen zu rezitieren. Selige Sehnsucht, sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternisbeschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig, bist du Schmetterling verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Also dieser Gedanke, sozusagen ins Licht, ins Feuer, sich sogar bewusst zu stürzen, um als ein neuer, als ein höherer aufzuerstehen. So ein Bild, wie es etwa auch in dem Phönix gegeben ist, der seiner eigenen Asche immer wieder ersteht, also der immer wieder in Flammen aufgeht und sich erneuert daraus. Ein Bild für das Geistige in Wahrheit. Beides, sowohl dieses Gedicht, dieses Stirb und Werde, als auch dieser Phönix. Das Geistige ist etwas, was sich immer wieder erneuert, das sich schöpferisch, ja im Grunde aus sich selbst immer wieder neu gestaltet. Und wir als Menschen haben vielleicht einen Funken dieses Geistes in uns. Etwas, das sich immer wieder erneuern kann, das immer wieder erstehen kann, das im Grunde sich selbst immer wieder neu schafft. Denn nur dort sprechen wir wirklich vom Geistigen, wo wir von einem absolut Schöpferischen sprechen, das im Grunde aus nichts heraus, wenn man es so will, sich selbst erschafft. Aber dieses Nichts, das ist etwas, wo man Goethes Ausspruch aus seinem Faust zweiter Teil gebrauchen könnte, nicht wahr? Da führt ihn der Mephisto hin, sagt, du musst jetzt ins Nichts hinein, zu den Müttern da hinunter, und dann sagt Faust, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Also dort, wo alles das, was äußerlich ist, was Geschaffenes bereits ist, sozusagen verschwunden ist, dort kommen wir erst an das Geistige heran. Etwas, das sich aus dem Nichts heraus, wenn man so will, erschafft. Also es geht um das Geistige, das im Menschen vielleicht hoffentlich lebt. Geist, Seele und Leib sind vielleicht drei wichtige Begriffe, die wir jetzt im Rahmen dieses Themas behandeln müssen, die gerne verwechselt oft werden, namentlich das Geistige und das Seelische. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Das eigentlich Schöpferische, der eigentliche, ja man könnte sagen Wesenskern des Menschen, das ist der Geist. Das ist das, was eigentlich dadurch ist, dass es sich selbst schafft. Von dem wissen wir heute so wenig, nicht? Weil wir nennen uns Ich, jeder sagt zu sich Ich, und das Ich ist eigentlich Ausdruck dieses geistigen Wesenskerns. Aber wie viel wissen wir eigentlich von diesem Ich? Ja, wir wissen, wann wir geboren sind, wir wissen, wo wir in die Schule gegangen sind, wir wissen, was wir gelernt haben, wir wissen, was wir auf der Universität studiert haben, wir wissen, wir sind Hofrat oder sonst irgendwas. Aber das ist alles noch nicht das Ich, das sind alles Äußerlichkeiten, die das Ich hat und mit sich vielleicht herumträgt und die wichtig für sein Leben sind und die sicher nicht zufällig so sind, wie sie sind, aber das eigentlich Schöpferische ist das alles nicht. Weil alle diese Dinge, unser Wissen, das wir in der Schule gelernt haben, das wir auf der Universität gelernt haben, unsere diversen Titel, die wir uns erworben haben, das zählt mit ziemlicher Sicherheit zu den Dingen, die mit dem Tode bedeutungslos werden, die verschwinden. Die können wir nicht mitnehmen. Nicht, weil wenn wir wirklich ins Geistige gehen sollten, dann fangen wir mit unseren ganzen Titeln und äußeren Kenntnissen dort nichts an. Das Seelische nimmt so eine Mittelstellung ein zwischen dem Geistigen und dem Leiblichen. Die Frage ist nämlich, wie kann der Geist, dieses Schöpferische, unmittelbar auf das Leibliche wirken? Ja, was ist das Leibliche? Gehen wir mal zum anderen Pol, zum Leiblichen. Das Körperliche, wie wir es zunächst einmal nennen. No, mit der Körperwelt sind wir relativ vertraut. Alles, dem wir begegnen, ist körperlicher Natur, stofflicher Natur, räumlicher Natur, gegenständlicher Natur. Da können wir draufklopfen. Das ist das, was eigentlich die meisten Menschen heute für die eigentliche Realität halten. Und war nicht immer so, aber spätestens im 19. Jahrhundert ist das also ganz stark in den Vordergrund gerückt, dass die eigentliche Realität ist das, was körperlich ist, was gegenständlich, was materiell ist, und alles andere ist, weiß man nicht so genau. Also das heißt, es entstand dadurch im 19. Jahrhundert das, was wir den Materialismus nennen, und der sich in seinen Ausläufern durchaus auch noch sehr stark bis in die heutige Zeit hineinhält, obwohl, was wir hier in den Vorträgen öfter schon besprochen haben, die Naturwissenschaft, namentlich die Physik, über diesen Standpunkt mittlerweile weit hinausgegangen ist. Ich will nicht sagen, dass sie uns jetzt Auskunft geben kann über das, was Geist ist, aber sie kann auf jeden Fall eines feststellen, dass die eigentliche Realität nicht stofflich materieller Natur ist, zumindest nicht dieser räumlich gegenständlichen Natur. Also wenn man halt nur so Chemie-Physik-Bücher aufschlägt und darin so die schönen Zeichnungen sieht mit den Atomen und die kleinen Kugeln da drinnen sieht und Elektronen und was da alles herumkreist, alles schön plastisch dargestellt, dann weiß die Physik mittlerweile, dass das keine Realität hat. Das ist weggefegt. Die nächste Stufe war, dass man sagt, ja, eigentlich ist alles Energie in Wahrheit. Energie erscheint nur manchmal in einen engen Raumbezirk hineingefesselt zu sein, dass es uns halt dann äußerlich wie Materie erscheint. Und wir haben natürlich recht, wenn es sagt, der Tisch hat schon eine gewisse Wirklichkeit. Also wenn ich sage, Materie gibt's in Wahrheit nicht, heißt das nicht, dass ich mich nicht da anhaue an dem Tisch. Aber sie ist nicht das, wofür wir sie halten. Sie ist eigentlich nur eine Erscheinung von etwas, das in Wahrheit jetzt rein physikalisch betrachtet einen ganz anderen Charakter hat. Also zumindest so etwas wie Energie ist, und Energie ist schon etwas, was nicht mehr stofflich fassen ist, was strahlungsartigen Charakter hat, lichtartigen Charakter, wenn Sie so wollen, nicht wahr? Licht ist sicher eine Wirklichkeit, sonst hätte man da im Finstern sitzen, aber es ist keine stoffliche Wirklichkeit, nicht wahr? Wie groß, wie breit ist das Licht? Ich kann es nicht räumlich als Gegenstand fassen. Aber trotzdem wirkt es. Und Die Physik sagt uns heute, dass das die eigentliche Wirklichkeit ist oder dass wir damit einen Schritt näher der Wirklichkeit kommen und dass das, was räumlich gegenständlich erscheint, das heißt das, was uns körperlich erscheint, dass das nur eine Erscheinung eben ist und nicht die eigentliche Wirklichkeit. Sie sehen aber damit, dass sich das Weltbild der Naturwissenschaft beginnt insofern zu wandeln, als dadurch die Kluft zu dem, was wir vielleicht als Geistiges bezeichnen, nicht mehr ganz so groß wird, wie sie noch im 19. Jahrhundert aufgefasst wurde. Denn wenn ich mir jetzt überlege, wie soll Geistiges auf so einen Tisch zum Beispiel wirken, oder wie soll es auf den Klotz wirken, der da sitzt, wenn ich mir das alles nur räumlich gegenständlich vorstelle, dann ist es sehr schwer vorstellbar, wie das funktionieren soll, nicht wahr? Die Physik hat dann alles so beschrieben, alles besteht halt aus kleinen Dingen, die sich stoßen und dadurch entsteht alles. Aber der Geist ist kein kleines Ding, das stößt. Also wie kann er auf die Materie wirken? Wenn es Energie ist, sind wir schon zumindest einen Schritt irgendwo weiter. Und das ist auch heute nicht mehr der letzte Punkt, wo wir stehen, auch die Energie ist nicht die letzte Realität, sondern die Physik ist heute auf dem Weg zu sagen, Information ist die eigentliche Realität. Was ist Information? Ein sehr abstrakter Begriff. Also etwas, was wir schon überhaupt nicht mehr fassen können. Weil ja Information ist was, was in einem Buch steht, was heute bei den Computern auf der Festplatte gespeichert ist oder im Arbeitsspeicher gespeichert ist. Aber nein, die Physik dreht es um. Sie sagt, die Information ist realer als der ganze Computer. Die Realität ist eigentlich Information und wenn sich Information ändert, dann erscheint uns das unter gewissen Bedingungen als Energie. Dann tritt das als Energie in Erscheinung. Und wenn die Energie sich im Raum konzentriert und dort in einen engen Raumbezirk sozusagen eingeschlossen bleibt, dann erscheint es uns als das. Also das heißt, die Naturwissenschaft, die Physik hat den Materialismus bereits widerlegt. Also zu sagen heute noch, die Welt besteht aus kleinen Teilchen, die ich mir gegenständlich vorstelle und aus deren Zusammenspiel ist das ganze Weltgetriebe in Gang gesetzt, diese Vorstellung ist endgültig widerlegt. Und ich sage ganz bewusst endgültig widerlegt, weil Sie können jetzt sagen, naja, wird nicht die Physik vielleicht in 50 Jahren wieder auf was anderes draufkommen, wieder was Neues entdecken? Zweifellos wird sie das, ich hoffe schon. Aber das Interessante ist, wir können zwar nie sagen, ob das, was die Physik, die Naturwissenschaft heute behauptet, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber dort, wo sie etwas durch Experimente widerlegt hat, das bleibt. Das wird nicht in 50 Jahren plötzlich wieder richtig werden. Wenn einfach Experimente da sind, die diese Ansicht widerlegen, die Welt besteht im Grunde aus kleinen Gegenständen, die durcheinander wirbeln und dadurch alles machen, dann ist dieses Bild erledigt. Dann müssen wir uns klar sein, dass wir hier einfach nur unsere alltägliche Vorstellung übertragen haben ins Kleine und dann mit der Zeit durch immer feinere Experimente drauf gekommen sind, das funktioniert aber dort nicht. Im Alltag funktioniert es nach wie vor, aber es ist eben nur eine grobe Annäherung an die Wirklichkeit. Aber es ist nicht brauchbar, um die Welt im Ganzen zu erklären. Das ist der wichtige Punkt dabei. Also wenn ich einen Tisch basteln will oder mein Auto reparieren will, dann stellt man besser in die Werkstatt, aber dann sind diese ganz materialistischen Begriffe durchaus brauchbar. Und also der Materialismus hat seine eingeschränkte Gültigkeit sicher für bestimmte Lebensbereiche. Dessen muss man sich klar sein, die Tür, dort werden wir den Kopf anhauen, wenn ihr nicht aufpasst beim Hinausgehen. Das wird sich nicht ändern, weil ich sage, es ist alles Information, deswegen tut es trotzdem weh. Also das ändert sich nicht daran, aber trotzdem steckt dahinter etwas ganz anderes. Ja, die Physik ist sogar so weit gegangen, dass sie sagt, die gegenständliche Welt ist eigentlich nicht real. Sie ist nicht Realität. Im 19. Jahrhundert haben wir das für die eigentliche Realität gehalten. Viele halten es heute noch dafür. Die Physik hat gelernt im 20. Jahrhundert, dass der Begriff der Realität für die physikalischen Phänomene nicht gültig ist. Etwas, wogegen sich große Physiker wie etwa Einstein noch ihr Leben lang verwahrt haben und geweigert haben, und er hat 100.000 Gedankenexperimente gesucht, um die Physik doch noch so formulieren zu können, dass man die Realität rettet. Realität heißt dinghafte Wirklichkeit, wenn man das so will. Die Gegenstände im Kleinen, im atomaren Bereich oder im subatomaren Bereich haben nicht diese Art der Realität. Sie sind eigentlich überhaupt nicht kontinuierlich vorhanden. Das Einzige, was die Physik heute sagen kann, dort wo wir sagen, da sind Atome oder Elementarteilchen, da treten gewisse Erscheinungen hervor, von denen ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorher berechnen kann, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort diese oder jene Erscheinung auftreten wird, das heißt eine Wirkung auftreten wird. Und mehr ist nicht da. Nur da wir halt sehr viele Atome in so einem Tisch haben, und so erscheint uns das wie eine beständige Realität. Aber in Wirklichkeit taucht da ununterbrochen was wie kleine Blitze oder so auf und verschwindet wieder. Das heißt, eine durchgängige, stabile, materielle Realität gibt es nicht. Im physikalischen Sinne jetzt genommen. Und noch was Schrecklicheres ist passiert, nämlich wirklich schrecklich, weil viele Physiker Anfang des 20. Jahrhunderts also daran fast den Verstand verloren haben, wie sie das durchdacht haben und sich gedacht haben, meine ganze Weltanschauung steht Kopf, ich scheine den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil die Physik, die nüchternste aller, die trockenste aller Wissenschaften, sagt man, eigentlich existiert der so gar nicht, wie ich ihn erlebe, sondern da sprüht etwas heraus. Und noch eben ein zweites ist, wenn man sich denkt, naja, das sind also so diese kleinen Teilchen, so wie man es gedacht hat, die stoßen einander und da pflanzt sich halt die Wirkung von einem Teilchen zum anderen fort. Das heißt, die Wirkungen gehen lokal von Ort zu Ort weiter, breiten sich von dort aus. Und weil es wäre doch fantastisch anzunehmen, da passiert was und gleichzeitig wie Hokuspokus passiert am Mars oder am Saturn irgendwas. Also das ist ja geisterhaft. Ja, genau das sagt aber die Physik heute. Dass bis zu einem gewissen Grad der ganze Kosmos unmittelbar ein Ganzes ist. Und als ein Ganzes reagiert. Das heißt, wenn ich Teilchen oder sowas herausnehme, dann ist das eigentlich nur Annäherung, aber das stimmt in Wahrheit gar nicht. In Wahrheit, wenn da was passiert, passiert im ganzen Kosmos etwas. Gleichzeitig unmittelbar, ohne dass sich eine Wirkung von hier dorthin ausbreiten muss, sondern er ist eben ein Ganzes und er reagiert als ein Ganzes. Wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen, wie das sein soll. Nicht nur, weil unser sinnliches Vorstellungsvermögen ist ganz geprägt von der gegenständlichen Vorstellung. Wir denken uns alles als Gegenstände und dann können wir uns das nicht anders vorstellen. Wenn da der Tisch sich bewegen soll, muss ich ihn irgendwie stoßen. Das heißt, ich muss daran stoßen irgendwie. Und das kann nicht sein, dass geisterhaft das irgendwie passiert. Das hält man für Zauberei in Wahrheit. In Wahrheit zaubert aber der ganze Kosmos, sagt die Physik. Also nicht die Geisteswissenschaftler oder Steiners jetzt, sondern die Physik sagt das. Also das heißt, wenn wir schon das Leibliche des Menschen betrachten, das was uns also so körperlich gegenständlich erscheint, so hat sich da das Bild sehr wesentlich gewandelt, auch sehr wesentlich seit den Zeiten Steiners, nicht? Weil diese Erkenntnisse, von denen ich Ihnen jetzt gesprochen habe, die sind etwa zur gleichen Zeit entwickelt worden oder zumindest in den ersten Ansätzen entwickelt worden zu der Zeit, als Rudolf Steiner seine Anthroposophie entwickelt hat. Das ist ganz interessant. Also das, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, ist im Wesentlichen ein Ergebnis dessen, dass die Quantentheorie gebracht hat, die moderne Quantentheorie, hat ihren Anfang genommen 1900. Und im selben Jahr beginnt im Wesentlichen die Anthroposophie Rudolf Steiners, also dass er mit dieser ausgesprochen geisteswissenschaftlichen Art die Welt zu betrachten, und zwar Geisteswissenschaft heißt ja bei Steiner nicht genau das, was so im akademischen Bereich Geisteswissenschaft heißt. Denn was heißt Geisteswissenschaft im akademischen Bereich? Na, da gehört Geschichte und Kulturwissenschaften und sowas dazu. Also was Menschen gedacht haben über die Welt, was sie philosophiert haben und dergleichen. Das meint Steiner gar nicht mit dem Begriff Geisteswissenschaft. Sondern wenn er sagt Geisteswissenschaft, meint er, das soll eigentlich das Pendant zur Naturwissenschaft sein. Die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit der Betrachtung der äußeren Natur. Die Geisteswissenschaft beschäftigt sich mit der Betrachtung des Geistigen in der ganzen Welt. Das heißt, des schöpferischen Prinzips, das hinter der ganzen Welt steht. Und als nächstes sagt dann Steiner, eigentlich steckt aber dann hinter der Natur und hinter dem Geistigen irgendwo einmal dasselbe. Also irgendwo, wenn man bei beiden nur tief genug bohrt, dann kommt man irgendwann auf dieselbe Wurzel, weil letztlich die Natur aus dem Geistigen, aus dem Schöpferischen heraus entstanden ist. Auch das ist irgendwie zumindest so als Grenzphänomen in den Naturwissenschaften drinnen, weil wenn man dann nimmt heute das moderne Bild mit dem Urknall, aus dem die Welt entstanden ist. Naja, das heißt, am Anfang ist, weiß ich nicht, das Nichts explodiert, aus dem Nichts heraus ist plötzlich irgendwie die ganze Welt entstanden und die ganze Energie entstanden und dann irgendwann in einer sehr späten Phase entsteht das, was wir Materie nennen. Das heißt, es war ein Anfang, wo nichts war. Da kann die Naturwissenschaft zwar nicht mehr weiter, da ist sozusagen die Grenze der Erkenntnis, weil sie kann erst die Dinge dort fassen, wo sie äußerlich werden, aber sie weist auf einen Punkt zurück, wo sozusagen aus dem Nichts hervortritt die Welt. Das ist immerhin ein anderes Bild, als es etwa noch im 18. Jahrhundert Newton gelehrt hat, der große Physiker Newton. Der ist davon ausgegangen, Raum und Zeit existieren ewig, weil, ja, wenn wir uns die Zeit vorstellen, wie stellen wir uns die vor? Naja, seit Ewigkeiten gibt's es und so wird's in Ewigkeit weitergehen, weil wann soll die Zeit entstanden sein? Ja, aber die Physik sagt, eigentlich war irgendwo einmal ein Punkt, wo Raum und Zeit und in Folge Energie und so weiter entstanden sind. Es ist dann schwierig zu fragen, was war vor der Zeit? Da wird es begrifflich schon sehr schwierig, weil davor, das trage wieder den Zeitbegriff hinein. Also es sind das alles Dinge, die sehr schwer zu fassen sind, aber Dinge, mit denen sich eben von der einen Seite her die Physik beschäftigt, von der sich auf der anderen Seite eben versucht, die Geisteswissenschaft im Sinne Steiners zu beschäftigen. Also das heißt sozusagen, Steiner versucht so auf die andere Seite des Urknalls, wenn Sie so wollen, zu kommen und zu schauen, was war dort. Was dann äußerlich daraus geworden ist, das kann man ruhig der Naturwissenschaft überlassen. Also so gesehen ist es eine Ergänzung. Und allerdings zu Zeiten Steiners, also war dieses moderne physikalische Weltbild erst langsam im Entstehen und die wichtigsten Erkenntnisse sind dann im Grunde erst nach dem Tod Steiners, also die physikalischen Erkenntnisse erst nach dem Tod Steiners gekommen, also die ganz großen und vieles auch erst jetzt gegen Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt erst. Ich meine, wir sind mittlerweile in der Lage, zum Beispiel diese sogenannten Fernwirkungen, wenn Sie so wollen, also dass der Kosmos als Ganzes reagiert. Ansatzweise kann man heute sowas experimentell nachvollziehen, natürlich nicht mit dem ganzen Kosmos, aber immerhin über ein paar Kilometer kann man zeigen, dass die Dinge nicht unabhängig voneinander sind, sondern miteinander als ein Ganzes reagieren. Das, ja, in Wien sogar, der Anton Zeilinger macht das mit seinem Team. Also es ist gar nicht weit weg von uns sozusagen, dass diese Dinge, die man wirklich im 19. Jahrhundert und noch bis in die Hälfte des 20. Jahrhunderts für völlig verrückt gehalten hätte, sind heute experimentelle Realität. Das meine ich damit, dass der Materialismus im alten Sinne einfach widerlegt ist. Wir haben genug Experimente, die dem widersprechen. Also von daher ist ein beweglicheres Bild gekommen. Die Frage ist überhaupt, wie kommen wir zu diesem gegenständlichen Sinnesbild, das wir uns von der Welt machen und das wir eben namentlich seit dem 19. Jahrhundert eben auf alles übertragen haben. Wie kommen wir dazu? Welche Berechtigung hat diese Anschauung der Welt? Sie hat offensichtlich eine Berechtigung, beim Alltagsleben kommt man ganz gut damit zurecht, und wenn man einfach sagt, das ist ein Blödsinn, dann wird man es wahrscheinlich im Alltagsleben irgendwie schwer tun. Also wenn ich über die Stiege gehe, muss ich sehr aufpassen, dass ich sie auch wirklich gegenständlich nehme und nicht irgendwie als Traumhändlein glaube, da überschweben zu können. Also es ist schon gut, den festen Boden unter den Füßen zu wissen im Alltag. Also dieses Wahrnehmungsbild hat sicher eine gewisse Berechtigung. Aber der Fehler entsteht, wenn wir dieses Bild verabsolutieren, wenn wir also es über die Grenze seiner Gültigkeit hinaus sozusagen als das einzig Wahre nehmen. Das ist das Problem. Wir sind einfach im Zuge unserer Entwicklung auf dieses Bild gekommen, und wir müssen denken, dass in der Vergangenheit die Menschen teilweise dieses Bild noch nicht so hatten, trotzdem aber auch mit der Welt zurechtgekommen sind. Ja, vergleichen wir es einmal, wenn wir es ganz extrem nehmen, mit dem Weltbild, mit dem Erleben, das die Tiere haben. Auch etwas, was ich öfter schon hier angesprochen habe. Wenn Sie glauben, dass ein Hund oder eine Katze oder gar ein Regenwurm oder so die Welt so erlebt wie wir, dann täuschen Sie sich. Ein Hund zum Beispiel bewegt sich sehr geschickt im Raum, zweifellos. Er hat auch zwei Augen, hat Ohren wie wir, und trotzdem erlebt der Hund die Welt nicht in dem Sinne räumlich wie wir. Oder nur andeutungsweise. Jedenfalls nicht so weit, dass der Hund sich bewusst unterscheiden kann von den Gegenständen von der Welt, die draußen ist. Das ist etwas, in das wir uns wieder sehr schwer hineinversetzen können. Wir haben immer das Gefühl, da bin ich und da sitzen Sie. Da bin ich, da ist der Tisch, da bin ich, da ist der Baum. Wir haben dieses gegenständliche Bewusstsein, wir trennen uns von der Welt. Dass wir das können, gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, zu uns Ich zu sagen. Uns als ein Ich, als ein selbstständiges Wesen zu erkennen. Ich sage nicht, dass darin die Realität des Ich liegt, aber zumindest erkennen wir uns dadurch als Ich. Dass der Hund, die Katze, erkennt sich nicht in dem Maß als Ich. Weil der Hund sagt nicht, ich bin der Hund sowieso, der Hund Bobby oder der Hund Wolke, und ich bin was anderes als der andere Hund und ich bin was anderes als meine Frau. Das auf die Idee kommt der Hund nicht. Abgesehen davon, dass Hunde zum Beispiel sich viel stärker durch den Geruchssinn orientieren und der Hund ein viel stärkeres Geruchsweltbild hat. Wir können es gar nicht vorstellen, wie differenziert, wie reich ein Hund die Welt riecht. Und er orientiert sich in einer Welt von Gerüchen. Und was optisch ist, was akustisch ist, ist viel, viel unwichtiger. Also selbst wenn ein Hund blind ist, kann er sich trotzdem gut in der Welt orientieren. Er hört auch besser, aber es ist gar nicht so wichtig. Er hört, das ist richtig, ja. Es ist übrigens interessant, dass bei den meisten Tieren der Sehsinn lange nicht die Rolle spielt wie bei Menschen. Also bei den höheren Tieren ist es dann hauptsächlich der Gehörs- und der Geruchssinn, vor allem die beiden sind ganz wichtig. Ob eine Nahrung richtig ist, wo es Futter findet, das geht alles über den Geruchssinn vor allem. Und das heißt, wo wir vielleicht merken, angenehmer Geruch, weniger angenehmer Geruch, da erlebt das Tier eine ganz sehr reich differenzierte Welt, die für uns nicht vorhanden ist. Für unser bewusstes Erleben nämlich nicht vorhanden ist. Teilweise wirkt manches davon unterbewusst auf uns. Gerüche haben eine sehr stark unterbewusste Wirkung auf den Menschen. Das geht so weit sogar, dass man Menschen manipulieren kann durch Gerüche. Viel besser noch als durch optische Reize geht es durch Gerüche. Aber wir heben es nicht ins Bewusstsein. Der Hund lebt in dieser Welt. Und das ist eine Welt, die nicht gegenständlich erfasst wird in Wahrheit. Der Hund differenziert nicht, ah, da ist jetzt ein riechender Würfel. Da ist ein Zentrum, wo er riecht, mit dem verbindet er sich und dort zieht es ihn hin. Punkt. Aber nichts gegenständlich, da ist nichts eigentlich wirklich Gegenständliches im Erleben, obwohl er sich trotzdem geschickt im Raum bewegt. Bitte? Er erkennt den Ball, natürlich, er erkennt den Ball, er erkennt das, was wir als Gegenstände bezeichnen, alles. Er erkennt auch sein Herrn natürlich und seine Frau und alles, aber er erlebt es nicht als Gegenstand. Er erlebt den Ball nicht als das, als was wir ihn erleben, als eine runde, rote Kugel zum Beispiel. Es ist etwas, was Bewegung auslöst vielleicht oder was durch seine Farbe, wobei die Tiere, die namentlich die Säugetiere, noch teilfarbenblind sind. Das kommt nämlich auch noch interessanterweise dazu. Also zum Beispiel der Ochs, der, wo man sagt, na, das rote Tüchel, das, mit dem soll man nicht vom Ochs wedeln, das Rot spielt überhaupt keine Rolle. Beim Stier. Beim Ochs nicht, das ist richtig, das ist harmlos. Stimmt, beim Stier. Ja, für Rot ist aber nicht empfindlich. Das heißt, er sieht eigentlich nur mehr oder minder grau, nichts anderes. Weil es ist interessant, dass also gerade bei den Säugetieren die Farbwahrnehmung sehr reduziert ist. Beim Menschen taucht es interessanterweise dann wieder stärker auf. Ich sage deswegen wieder, weil die niederen Tiere, namentlich die Reptilien, haben zum Beispiel unheimlich reiches Farbwahrnehmung, teilweise also stärker und reicher als der Mensch. Da gibt es genug Arten darunter, die sogenannte, also die vier Farbsysteme sogar haben. Wir haben drei Farbzapfen, mit denen wir wahrnehmen. Viele Reptilien haben sogar vier, mit denen sie auch noch im Ultraviolettbereich, oder Insekten auch. Viele Insekten nehmen im Ultraviolettbereich wahr, wo wir nichts sehen. Und für diese Tiere ist das eine Wahrnehmung, aber auch keine gegenständliche, keine räumlich gegenständliche, auch wenn sie sich trotzdem sicher im Raum bewegen und anpassen. Man darf zwei Dinge nicht verwechseln. Man darf nicht glauben, man kann sich im Raum nur so orientieren, wie wir es in der Regel tun, indem wir das wahrnehmen, Distanzen abschätzen mit unserem Bewusstsein. Auch wir bewegen uns in Wahrheit sicherer, wenn wir unbewusst uns im Raum bewegen. Das ist was zum Beispiel die Mönche in Tibet oder so systematisch trainieren. In stockfinsterer Nacht über unwegsames Gelände laufen. Stockfinstere Nacht, wo nicht einmal der Mond oben steht, wo man wirklich nichts sieht. Das heißt, wo man keine Chance hat, sich optisch irgendwie zu orientieren, sondern einfach jetzt mit vollem Tempo loszulaufen durch unwegiges Gelände. Und das funktioniert. Es funktioniert nur dann nicht, wenn man Angst hat. Wenn man Angst hat, ich könnte fallen, dann schaltet sich das Bewusstsein ein und sagt, ja, ich will aber doch das kontrollieren können, wo gehe ich. Dann falle ich sofort hin, weil ich im Finstern ja natürlich nichts sehe oder kaum was sehe. Das heißt, optisch Distanz abschätzen und mit räumlich erleben und mit dem Abschätzen funktioniert nichts. Die Füße wissen selber, wo es laufen. Wenn ich mich auf das verlassen kann oder mich verlasse drauf, mich traue, mich darauf zu verlassen, dann funktioniert das wunderbar. Wenn nicht gerade eine Fallgrube vielleicht ist, das könnte gefährlich sein. Wenn gerade ist, sicher das. Aber selbst das ist interessant. Also selbst für das funktioniert nämlich selbst im Wald irgendwo. Also auch wenn da Äste da quer sind. Selbst wenn wir es nämlich nicht optisch wahrnehmen, wir haben viel, viel mehr sinnliche Wahrnehmung in Wahrheit noch als bloß das Optische. Und wir spüren in Wahrheit auch, wo Hindernisse im Weg sind, auch wenn wir sie nicht sehen. Nur dadurch, dass bei uns das optische Wahrnehmen so dominiert und wir ganz in dem drinnen leben, uns ganz auf das konzentrieren, merken wir gar nicht die anderen Fähigkeiten, die wir haben. Ein Blinder eventuell unterlebt, kann das spüren und kann sich danach sehr gut orientieren, das kann man auch trainieren. Ist ganz interessant, vor einiger Zeit bei einem Vortrag hatten wir hier eine blinde Dame. Der bin ich schon unten begegnet. Ich habe nicht erkannt, dass die blind ist. Sie hatte auch keinen Blindenstock, nichts. Die ist ganz sicher die Stiegen heraufgegangen und nach dem Vortrag, weil zufällig, wie das halt so immer kommt, habe ich auch über das Blinde und so gesprochen und das Blinde eben auch Farben erleben können und so, aber von innen her und dass sie manchmal auch Dinge an der Natur wahrnehmen können, die der Sehende gar nicht bemerkt, weil er nicht aufmerksam darauf ist und wo ihm plötzlich der Blinde sagt, du schau jetzt dort hinüber, das ist ganz toll dort. Und dann schauen sie bei dir und dann, ah, ja wirklich. Weil wir einfach vorbeigegangen sind und der Blinde eben ein Gespür für die anderen Seiten hat, die wir übersehen. Und auf das hinauf hat sie dann gesagt, ja, ich bin auch blind, aber man kann das trainieren, sich perfekt zu orientieren draußen, auch wenn man nichts sieht. Und es war wirklich unglaublich. Es ist völlig mit normalem Tempo die Stimme runtergegangen. Es war faszinierend. Also das geht. Das geht. Also damit will ich Ihnen nur eines klar machen oder illustrieren, dass unsere namentlich durch den Sehsinn geprägte gegenständliche Vorstellung, dass die nicht die einzig mögliche Art ist, die Wirklichkeit zu erleben und dass wir das nicht verabsolutieren sollten. Es ist ein mögliches Bild, das wir uns von der Welt machen können und mit dem wir uns in der Welt orientieren können, aber das nicht die Wirklichkeit an sich repräsentiert, sondern nur einen gewissen Ausschnitt repräsentiert. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, man kann die Welt auch noch auf ganz andere Art erleben und trotzdem ganz der Wirklichkeit angepasst sein und sich in sie einfügen. Also dieses gegenständliche Bild ist nicht das einzig Mögliche. Es hat aber etwas für sich. Und es ist nicht grundlos, dass wir heute so stark dadurch geprägt sind. Weil wir gerade durch dieses uns gegenüberstellen den Gegenständen, uns gegenüberstellen der Welt, uns gegenüberstellen den Mitmenschen, eben uns als selbstständiges Wesen erleben können, als Ich, als eigenständiges Wesen. Das, was die Tiere eigentlich nicht können. Das Tier erlebt sich nicht als Ich. Das Tier, die Katze erlebt sich nicht als Ich, die Katze sowieso, werde jetzt überlegen, ob ich die Maus dort fressen soll oder nicht. Wenn die Katze hungrig ist und die Beute da vorbeirennt, dann gibt es ein großartiges Erleben, das aus dem Zusammenströmen des Hungergefühls, der Bewegungen, die da sind und den Emotionen, die dabei hochkommen und aus dem löst sich aus, dass dort draufspringen und schnapp und dann, bitte. Natürlich, schon, aber deswegen definiert sie sich nicht als ein Ich. Sie reagiert darauf, natürlich. Ich kann auch Tiere dressieren zum Beispiel sehr gut und sie reagieren auf alles Mögliche. Aber deswegen ist es keine Individualität in dem Sinn, dass sie über sich selbst Bescheid weiß. Als Ich, als selbstständiges Ich. Das heißt nicht, dass sich zum Beispiel nicht eine Katze oder ein Hund vom anderen total unterscheidet. Man kann also sehr wohl sprechen von, wenn Sie so wollen, von einer Katzenpersönlichkeit, von einer Hundepersönlichkeit und die sind sehr ausgeprägt, das ist ganz deutlich. Also keine zwei Tiere sind da gleich, das ist ganz ausgeprägt. Aber trotzdem erfährt sie sich nicht als ein Ich. Dieser Funke des Ich, das das Selbstbewusstsein bedeutet, das fehlt den Tieren. Man muss eben unterscheiden zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Daher kann das Tier auch nicht sich selbst erziehen. Wir als Menschen können das bis zu einem gewissen Grad. Wir brauchen am Anfang, solange bis dieses Ich genügend erwacht ist, brauchen wir die Anleitung dazu, da geht es uns also in etwas höherem Maß vielleicht, aber doch ähnlich wie den Tieren, dass wir also ein bisschen erzogen werden müssen, ich will nicht sagen dressiert, aber doch zumindest eine Anleitung brauchen und das Vorbild brauchen. Aber irgendwann sollten wir so weit kommen, dass wir diesen Weg selber weiterschreiten und uns in die Hand nehmen. Ich meine, manche versäumen es halt und bleiben so, wie sie entlassen wurden aus der Erziehung, wenn nicht das Schicksal dann kommt und sie von außen erzieht. Aber der Hund wird nicht sagen, so, aber ich bin jetzt ein wiefer Hund. Herr, du kannst machen, was du willst, deine ganzen Spazettel und Dressuren interessieren mich nicht, ich will ganz andere Kunststückchen lernen. Mit deinem Ball kannst weggehen, ich will andere Kunststückchen machen. Auf die Idee wird der Hund nicht kommen.
Ich habe schon den Eindruck, ich meine schon. Ja, also, der ist ja selbstständig,
das
Beispiel, ja.
Und
auch manchmal so
altertiermäßig,
also so
richtig
machen, manchmal unterwürfig.
Ja, das sicher ist.
Die Menschen, also, weil die Menschen schwach also schwach sind und nicht das Leib hier.
Natürlich, natürlich. Aber das ist was, was eben in den Instinkten des Tieres drinnen liegt. Und das hängt dann von der Tierpersönlichkeit ab, wie stark das ausgeprägt ist. Da gibt es eben dann Alpha-Tiere, weniger Alpha-Tiere. Aber deswegen hat er trotzdem nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, dir Herr, wer es jetzt zeigen. Ich bin der Stärkere. Bitte? Ja, ja, natürlich, na, klar.
Zeigt das ja dem
Herrn. Natürlich zeigt das ihm. Ja. Sehen Sie, das ist genau das schwierige Problem, der Unterschied. Es kann auch ein Kind sehr trotzig sein, nicht weil Kinder können es, und das Kind hat noch nicht das Selbstbewusstsein so stark erwacht. Das Kind, wenn, also vor 3 Jahren überhaupt selten, ich meine, manche ein bisschen früher, und dann noch lange nicht, obwohl sie sich so verhalten, genauso verhalten. Oft können Kinder zum Beispiel mit 7 Jahren schon höchst altklug sein und sich wie Erwachsene benehmen. Und trotzdem hat es das Selbstbewusstsein nicht. Das ist etwas, was einerseits ihm in seiner Anlage drinnen liegt oder was es durch Nachahmung übernommen hat. Aber nicht etwas, was es sich aus eigenem Entschluss erworben hat. Das ist ein feiner Unterschied. Von außen schaut es praktisch gleich aus. Von innen her ist es ganz was anderes. Von innen her ist es ganz was anderes. Und selbst eben bei den Menschen, wie wir es jetzt so beim Kind gesagt haben, dass beim Kind auch dieses Selbstbewusstsein erst langsam erwacht. Sie brauchen sich nur selber fragen, wer ist eigentlich dieses Ich? Wer bin ich eigentlich? Das ist gar nicht so leicht herauszukriegen. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, alles das, was man anfangen kann, ich bin der da geboren ist, der da, diese Eltern hat, der das und das gelernt hat, der Deutsch spricht, der die Volksschule absolviert hat, der die Mittelschule absolviert hat, der von mir aus die Universität absolviert hat, der sich für Philosophie interessiert, aus dem und dem Grund, der diese politische Meinung hat. Das alles ist nicht das Ich. Dann stellt es etwas fest, richtig. Dann stellt es etwas fest. Natürlich. Wir haben das Ich-Bewusstsein beim Kind erwacht so um das 3. Jahr ungefähr. Manchmal früher, manchmal ein bisschen später, je nachdem. Kommt darauf an. Dann weiß es, ich bin ein Ich. Punkt. Dass wir, indem wir Menschen sind, wissen wir das. Aber mehr wissen wir von dem Ich meistens nicht. Ich meine, wir wissen dann vielleicht, ja, ich will gern Schweinsbraten essen, das ist meine Lieblingsspeise, das hat aber auch mit dem Ich nichts zu tun. Ich sage, ich habe diese und jene Vorlieben, da sage ich, ich habe diese Vorlieben. Das hat auch mit dem Ich noch lang nichts zu tun. Da kommt man dann nachher erst auf, wie viel da in der Gewohnheit, in der Erziehung drinnen liegt und so weiter. Oder vielleicht im Gegensatz zur Erziehung, wie auch immer. Wir glauben gar nicht, wie viel wir beeinflusst sind von außen her. Und trotzdem, das Ich ist da. Es ist da. Also so viel zumindest können wir sagen. Aber es ist das Wissen darum, ist sehr eingeschränkt zumindest. Und wie schwer fällt es dann oft begabten Menschen auch herauszufinden? Weil Begabung, zum Beispiel künstlerische Begabung, wo es ins Schöpferische geht. Da wird es nämlich interessant, da kommt man ans Ich heran. Wenn man vorher davon gesprochen hat, das Geistige ist das eigentlich Schöpferische, dann haben wir ein Beispiel im Künstlerischen, wo das Schöpferische tätig wird. Da ist tatsächlich, wenn es wirkliches Künstlerisches ist und nicht bloß irgendwas Nachgemachtes oder irgendeine Blödelei, Verzeihung, wenn ich das so sage. Ich meine, manchmal verkauft sie was als Kunst, was ich nicht wirklich als Kunst bezeichnen würde. Es geht ja heute auch relativ leicht, ich meine, man schmeißt ein Ei an die Wand und sagt, das ist Kunst. Und wer wagt es zu sagen, das ist nicht Kunst? Dann, wenn sie sich gut verkauft überhaupt, dann ist es Kunst. Aber ob das wirklich aus einem schöpferischen Impuls kommt, ich ich meine, sicher, dann der aufkannte Sauch, der schmeißt auch das Ei an die Wand, wunderbar. Und dann ist er auch Künstler. Und plötzlich verwischen sie die Unterschiede. Aber das hat mit dem Ich, mit dem eigentlich Schöpferischen in Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist, von außen schaut halt manches wieder sehr, sehr ähnlich aus. Aber da ist das Interessante, wenn was wirklich Schöpferisches hineinkommt und der Mensch, der spürt, da muss er dann sehr damit ringen, was ist denn das wirklich? Wie setze ich das um? Was wirklich ganz individuell ist, wo große Künstler haben das gemacht, da ist plötzlich entsteht eine ganz neue Stilrichtung. Die hat vorher keiner gehabt und da merkt man, da liegt ganz was Neues drin. Das ist nicht was Willkürliches. Wie wenn ich ein Ei an die Wand schmeiße und der andere sagt, nein, ich bin individuell, ich schmeiße eine Tomate an die Wand. Das ist auch unterschiedlich, aber da ist noch keine Gestaltungskraft drin. Aber weiß ich nicht, wenn man nimmt die Zeit Dürer oder was, wo plötzlich das Gegenständliche so interessant wird, wo das kein Menschen interessiert. Plötzlich bis in die kleinste Faser des Fells hinein wird der Hase gezeichnet und sonst was. Ganz starkes Interesse. Und plötzlich merkt man, ja, das ist ja gar nicht so leicht, wie tue ich das? Ah, Perspektive und diese ganzen Dinge, die man vorher nicht berücksichtigt hat und die auch die Menschen nicht interessiert hat. Wenn sie nehmen Ikonenmalerei oder so, da Gegenständliches, uninteressant. Das spielt halt keine Rolle, da bildet man nichts Gegenständliches ab. Da wollte man ganz was anderes. Jetzt kommen andere Künstler dann in der Neuzeit herein. Bitte? Auch andere Medien, natürlich. Auch andere Medien, die andere Ausdrucksmöglichkeiten geben. Und wobei man eben dann aber wieder wirklich unterscheiden muss, dass man dann natürlich auch nicht sagt, jetzt sind neue Medien entstanden, na gut, darum hat der Künstler das entwickelt. Also es kommt schon ein Impuls von innen heraus, eben aus dem Schöpferischen, aus dem Ich heraus. Und dann, wenn er wirklich ein guter Künstler ist, greift er alles an, was neu herausgekommen ist und schafft es um und tut etwas damit. Und darum ist es auch gut, man kann nicht sagen, ich muss jetzt so malen, wie Rembrandt gemalt hat und ich darf nur in Öl malen und Ende, weil das ist die letzte Vollendung. Es ist, in seiner Art ist es nämlich vollendet und damit ist es fertig. Das heißt, der Impuls ist in Wahrheit ausgeschöpft. Das ist sicher nett, wenn ich mir auch so ein Bild hinhänge und wenn ich mich übe, daran auch so malen zu können. Alle wirklichen Künstler tun das nämlich, dass sie sich üben daran, um dann nur zu sagen, so, jetzt kann ich das und jetzt fange ich erst an, mein eigenes zu finden. Die Dilettanten, die sie dann auch Künstler nennen, die sagen, ja eigentlich gegenständlich malt man eh nicht mehr, brauche ich nicht. Interessiert mich nicht, lerne ich gar nicht, ist heute an den künstlerischen Hochschulen teilweise so, dass man das gar nicht mehr lernt. Wenn man sagt, ist eh veraltet, brauche ich nicht können. Uninteressant, ich muss mich ausdrücken können. Also muss ich was, bin schon wieder boshaft ein bisschen, ich weiß, aber man lernt es heute nicht mehr. Aber wirkliche Künstler lernen einmal durch Nachahmung alles Mögliche, aber dabei bleiben sie dann nicht stehen. Dann sagen sie so, gut, jetzt habe ich das alles kennengelernt, habe mir diese Fähigkeiten angeeignet und jetzt bringe ich meinen eigenen Impuls zum Durchbruch, der anders ist als der vom anderen Künstler. Und das wird im Grunde immer individueller, das sieht man. Es gibt auch heute großartige Künstler und was es kaum mehr gibt heute, sind Stilepochen. In der Vergangenheit Stilepochen unterschieden. Heute ist jeder Künstler für sich im Grunde eine Stilepoche. Es gibt schon noch gewisse Richtungen, aber es wird jedenfalls immer individueller. Vielleicht findet ein paar Nachahmer dann, die das auch machen, dann hat man ein bisschen eine breitere Strömung. Aber im Grunde ist heute bei den wirklichen Künstlern so, dass jeder ganz individuell sich vom anderen unterscheidet. Das heißt, dieses Schöpferische kommt in unserer Zeit in Wahrheit immer stärker herein. Das heißt, dieses wirklich aus dem Kern des Ich, aus dem Kern des Geistigen heraus schaffend tätig zu sein. Und diese Fähigkeit, eben überhaupt sich seiner eigenen ganz individuellen Kräfte bewusst zu werden, das hängt eben sehr stark damit zusammen, dass wir dieses Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben. Das Erste und Einfachste ist eben, in den Spiegel zu schauen oder sein Bild im Wasserspiegel zu sehen. Das ist sicher einmal der Anfang gewesen. Aber dann war noch ein langer, langer weiter Weg bis dorthin, bis wir wirklich die Welt so erleben und nur so erleben, wie wir sie heute erleben. Nur wenn man zurückgeht, ein paar Jahrtausende, und Jahrtausende sind eigentlich nichts in Wahrheit in der Menschheitsentwicklung, für uns erscheinen sie groß, dann haben die Menschen die Welt noch ganz anders erlebt. Und das sieht man auch, wenn man nur unvoreingenommen sowohl ihre Kunstwerke als ihre Dichtungen und so weiter liest, sich anschaut, dann sieht man eigentlich in Wahrheit, dass sie die Welt anders erlebt haben einfach. Weil sie haben nichts anderes gemacht als wir, sie haben die Welt so dargestellt, wie sie erlebt haben. Also, und wir stellen es halt anders. Da halt, sagt man, naja, eigentlich die Welt ist doch so gegenständlich aus und die haben halt irgendwas sich hineingedacht und hineininterpretiert. Die haben gar nichts hineininterpretiert, sie haben die Welt anders erlebt. Punkt. Weil es gibt eben verschiedene Arten, die Welt zu erleben. Und unsere ist vielleicht die für uns heute passende. Und wir haben etwas daran gelernt und lernen noch etwas daran. Aber es ist nicht die einzig mögliche. Das wollte ich damit illustrieren ein bisschen. Also, dass wir so ein bisschen relativieren, zu sagen, die Welt könnte vielleicht auch ganz anders sein. In Wirklichkeit gibt es nämlich kein einziges wahres oder wahreres Bild der Welt. Es gibt viele Bilder der Welt und die Frage ist nur, ob ich in dem Entwicklungszustand, in dem ich gerade bin, mir ein entsprechend passendes Bild der Welt machen kann. In Wahrheit entwickeln wir dieses gegenständliche Bild ja auch als Kind erst langsam. Das kleine Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat überhaupt noch kein gegenständlich räumliches Erleben. Das ist irgendwo hell, dunkel vielleicht einmal. Dann fängt es irgendwo die Augen an zu bewegen. Und bis es Distanzen einschätzen lernt, bis es größere Distanzen einschätzen lernt, das dauert lang, bis ins Schulzeitalter noch hinaus. Weil die kleinen Stärmeln sind, darum sind sie im Verkehr so gefährdet, weil sie Distanzen dann überhaupt nicht einschätzen können. Die sehen gegenständlich vielleicht bis daher und was dort weiter ist, ob das Auto jetzt 100 Meter weg ist oder 10 Meter, das merkt es vielleicht noch gar nicht. Das registriert es noch nicht, weil es gar nicht einschätzen kann. Also dieser räumliche Horizont dehnt sich erst aus. Aber damit sehen Sie, dass die Art des Bewusstseins sich schon im einzelnen menschlichen Leben verändert. Wir kommen nicht mit dem gleichen Bewusstsein auf die Welt, wie wir wieder hinausgehen. Es ändert sich im Laufe der Zeit und es ändert sich im großen Maßstab im Laufe der Kulturepochen, der Kulturentwicklung hat sich das geändert. Und weiß ich nicht, wenn der Homer oder was schildert da die Odyssee und die Ilias und man sich denkt, was sind das für komische Geschichten, wo da die Pallas Athene herumrennt und alles, nicht, da haben sie halt die Götter hineinspintisiert. Die haben das so erlebt, für die waren das Realitäten, weil es auch Realitäten sind, nur sie sind keine gegenständlichen Realitäten. Natürlich ist die Pallas Athene nicht ein größeres Weiberle gewesen, das halt jetzt mit einem Speer herumläuft, sondern es ist eine geistige Kraft, die da ist, die nur erlebbar ist, wenn ich halt ein bisschen tiefer in die Welt hineinschaue. Dann spüre ich, dass hinter manchen eben wirklich die Pallas Athene gestanden ist und hinter anderen eben nicht. Da sind andere Kräfte dahinter gestanden, die für uns heute wieder ins Unterbewusste versunken sind. Die Kräfte wirken nämlich, oder verwandte Kräfte zumindest, wirken heute genauso. Nur das ist heute jetzt unter der Schwelle des Bewusstseins, weil wir unser Bewusstsein ganz aufs räumlich-gegenständliche gelenkt haben. Darum sind andere Dinge verschwunden, zeitweise. Die Frage ist, ob man das wieder heraufholen kann und vielleicht auf neue Art wieder heraufholen kann. Nicht, weil unser Wachbewusstsein ist in Wahrheit die Spitze eines Eisberges. Darunter ist ein viel größerer, sagen wir, unterbewusster Bereich, der aber durchaus die Welt wahrnimmt und auch darauf reagiert. Also zum Beispiel, wenn wir dieses Beispiel nehmen, über die Ebene oder über das unwegige Gelände im Dunkeln laufen, dann nimmt unser Wachbewusstsein, nimmt die Umgebung nicht wahr. Unser Unterbewusstsein nimmt sie wahr und kann sich orientieren. Und wenn ich mich darauf verlasse, sage, Unterbewusstsein, du kannst das, dann funktioniert es. Wenn ich Angst habe und sage, nein, mit der auch mein Unterbewusstsein nicht, wer weiß, ob mein Unterbewusstsein das wirklich kann. Ich will aber doch wach dabei sein. In dem Moment wird es schwierig. Das ist wie beim Radfahren, wenn Sie Radfahren und wird eine Tätigkeit, die automatisch wird. Wenn Sie anfangen, während des Fahrens nachzudenken, wie muss ich denn das eigentlich machen, dann sitzen Sie wahrscheinlich im Graben drinnen. weil das Bewusstsein diesen automatisierten Ablauf stört. Der funktioniert, wenn er von selber abläuft. Da ist das Unterbewusstsein tätig. Bitte.
Ja, zum Beispiel über die glühenden Kohlen gehen, was bei manchen Seminaren so gibt.
Ja.
Das ist ja auch wegen Angst und nicht Angst.
Ja, richtig. An sich funktioniert das, weil es erstens nämlich sind diese Kohlen gar nicht so heiß und es bildet sich ein Schutzpolster. Also es ist erträglich. Und wenn man schnell genug darüber geht, funktioniert das. Es ist also jetzt gar nicht ein Wunderding. Also es ist nicht jetzt so, dass das physikalisch-chemische, biologische Gesetzmäßigkeiten über den Haufen wirft. Das ist gar kein Wunder. Der Mensch kann das. Es bildet sich auch nämlich so eine Schutzschicht, so eine Art Dampfschicht dazwischen, die isolierend wirkt. Wenn man schnell genug darüber geht, funktioniert das. Nur wenn ich Angst habe und dann zu lang wo stehen bleibe, dann verbrenne ich mir die Füße. Dann wird es ungut. Also ich muss schon flink und zügig darüber laufen, dann geht das. Es ist also einfach eine Sache des Vertrauens. Bitte?
Dann
brennt man an, genau, dann brennt man an. Ist im Übrigen, hängt das zusammen mit einer Praxis, die mein Mitleiter noch betrieben hat, da gab es doch oft diese sogenannten Gottesurteile. Also, weiß nicht, der Richter konnte nicht entscheiden, wer von beiden Recht hat, jetzt treten die zum Kampf gegeneinander an. Und der Recht hat, gewinnt. Und in den meisten Fällen war es tatsächlich so, weil einfach der im Bewusstsein, ich habe es richtig gemacht, viel stärker war, als der eigentlich innerlich total gezittert hat und eigentlich weiß ich bin eh der Schuldige, aber ich muss denen jetzt vormachen, dass ich nicht der Schuldige bin und so viel Kraft hatten die Menschen damals noch nicht, dass sie sich nämlich vor sich selbst so verstellen konnten. Wir kennen das heute. Heute funktioniert das in den meisten Fällen nicht mehr. Ich meine, manchmal schon noch, aber eher nicht mehr. Also auch da ändert sich etwas. Also das Bewusstsein der Menschen ändert sich sehr stark. Naja, damit haben wir erst die Vorbereitung jetzt, um hineinzuschauen in das, was vom Menschen vielleicht überbleiben könnte, wenn er über die Schwelle des Todes geht. Wenn er also das ablegt, was wir zunächst einmal äußerlich allein von ihm sehen, nämlich diesen physischen, räumlichen, gegenständlichen Körper. Von dem wir aber jetzt schon wissen, dass die Physik sagt, dass der auch anders ist, als wir es uns vorstellen. Vielleicht als Einleitung dazu noch etwas anderes, damit Sie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie man sowas erleben kann. Weil man müsste ja dann irgendwie erleben können, dass von den Menschen trotzdem er gestorben ist, trotzdem der Leichnam jetzt da liegt, noch irgendwas über ist. Und zwar was anderes als die bloße Erinnerung, die ich an ihn habe. Und mehr erlebt man zunächst einmal als durchschnittlicher Mensch heute nicht. Man sieht also den Leichnam da, man sieht, vielleicht wenn der Mensch noch ganz kurz verstorben ist, Stunden, die ersten zwei, drei Tage vielleicht, hat es noch so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Menschen. Man fühlt noch fast irgendwie, als wäre etwas von dem Menschen noch da, aber das verliert sich sehr bald. Nicht wahr? Also wenn Sie so einen Leichnam anschauen, nach einigen Tagen nach dem Tod, also da muss er noch nicht wirklich verwest sein oder so, davon rede ich gar nicht. Aber selbst wenn so die Grundform ist zwar noch da, aber man merkt, es ist eben einfach wirklich was Totes, Lebloses, eine bloße Hülle, die abgelegt ist. Da ist eigentlich nichts mehr von den Menschen da. Also so die ersten zwei, drei Tage ist noch irgendwas, wo man sagt, das hat noch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem einst lebenden Menschen. Das hat auch eine gewisse Ursache, dass Steiner nämlich davon spricht, dass es im menschlichen Leib eben nicht nur dieses Physische gibt, sondern dass es auch die Lebenskräfte gibt. Also das, was den Körper nämlich davor bewahrt, während des Lebens zu zerfallen. In Wahrheit ist es nämlich nicht so, dass nur chemische und physikalische Prozesse den Körper am Leben erhalten, die laufen natürlich darin ab, klarerweise, und die kann ich auch verfolgen, aber das allein genügt noch nicht, um ihn in seiner Form zu erhalten oder zumindest weitgehend zu erhalten. Also ich sage deswegen weitgehend, weil ja doch der physische Leib einem gewissen Alterungsprozess unterliegt, das wissen wir ja alle, und irgendwann ist dieses Leben in uns nicht mehr stark genug, diesen Verfall aufzuhalten. Aber das, was diesen Menschen in seiner Form erhält, während des Lebens, das ist in Wahrheit nämlich nicht alleine aus den physikalisch-chemischen Gesetzen heraus erklärbar. Jetzt wird man sagen, naja, aber das ist doch in den Genen und die Genetik und da steht doch drin, da ist doch die Information, wie der Körper gebaut ist und so. Fragen Sie einen Biologen, einen Genetiker, ob er Ihnen aus dem Gencode, wie es so schön heißt, Information, die da gespeichert ist, ob er Ihnen daraus nur annähernd die Gestalt des Wesens berechnen, entwerfen kann, die zu diesem Gencode dazugehört. Ja, wenn er schlagt im Büchel nach, weil das ist der Gencode von sowieso, wie schaut denn das Viech aus? Dann weiß er es natürlich. Aber wenn Sie ihm nur den sozusagen nackten Gencode geben und sagen, na jetzt beweisen wir doch endlich, dass da die ganze Information drinnen steckt. Nicht einmal ansatzweise. Es gibt nicht den geringsten Ansatz dazu, aus dem die Gestalt selbst nur des einfachsten Virus ableiten zu können. Und der Virus ist eigentlich schon nur so ein Halblebewesen. Der Virus kann nicht aus sich selbst heraus leben. Er hat zwar Erbinformation, genetische Information und eine Eiweißhülle drum, die eine bestimmte Gestalt nämlich hat, aber damit er sich reproduzieren kann, muss er andere Lebewesen befallen. Das heißt, er benutzt deren Stoffwechselorganismus, um sich zu vervielfältigen. Er speist dann sozusagen seine genetische Information ein. Die hat sicher was damit zu tun, dass er sich in gleicher Weise reproduziert. Und trotzdem steckt die ganze Information nicht in der Genetik drinnen. Die alleine reicht nicht aus. Die Genetik gibt nämlich im Grunde nichts anderes als so eine Art Materialliste, aus welchen Eiweißstoffen sich dieses Lebewesen dann zusammensetzt. Und vielleicht nur einen gewissen Terminplan, wann welcher Stoff angeliefert werden soll. Aber da ist es vom Bauplan, vom Formen des Ganzen noch lange nicht die Rede. Fang, bitte. Naja, man erkennt, dass es ein Mensch ist, wenn man durch die Forschungen weiß, Menschen haben diese und diese Gene drinnen. Natürlich. Aber das Bild, was ich meine, ist, nehmen Sie den Code her, ohne dieses Wissen, dass das jetzt vom Menschen oder von sonst wem stammt. Sondern nehmen Sie den Code, das heißt, da ist die ganze Information drinnen, dann müsste ich eigentlich aus dem heraus das ganze Wesen entschlüsseln können. Und das kann ich nicht. Nämlich interessanterweise nicht einmal ansatzweise, nicht einmal bei so einem Virus kann man wirklich errechnen aus der Genetik heraus, wie diese Eiweißhülle, die meistens nur so fast geometrische Formen oft hat, wie die genau ausschauen wird. Ist nicht ableitbar. Nicht im geringsten. Also selbst bei sowas einfach. Bei einem Bakterium, das schon wesentlich komplizierter ist, schon gar nicht. Und na, vom Menschen wollen wir gar nicht reden. Ich meine, man kann feststellen, natürlich, wenn dieses oder jenes Gen ausfällt, dann ist vielleicht irgendeine Erblindung damit verbunden. Das heißt, das Gen hat irgendwas mit dem Auge zu tun, weil dann wird eben ein bestimmter Stoff nicht geliefert, der notwendig ist, um das Auge zu bauen. Das heißt, da fehlt ein gewisses Material und das funktioniert dann nicht. Aber deswegen steht nicht drinnen, wie das Auge gebaut ist, als in Wahrheit, in seiner Form nach. Also es ist ein formendes Prinzip drinnen. Sind wir schon wieder bei dieser geisterhaften Information. Das wäre vielleicht der nächste interessante Schritt zu sehen, ob, wenn die Physik heute dort kommt, dass sie sagt, nicht Materie, nicht Energie, sondern Information, und zwar sozusagen freischwebende Information, wenn man so will, nicht an stoffliches gebundene Information, sondern im Gegenteil, Stoff ist erst äußere, späte äußere Erscheinung der eigentlichen Realität, die in der Information liegt, ob da nicht irgendwo eine Gemeinsamkeit ist. Weil das Leben in uns formt den Körper, formt den Stoff sozusagen, formt den Stoff im einfachsten Bakterium ja selbst, aber in gewisser Weise von außen, selbst bei den Kristallen, bei den Steinen irgendwo, von innen heraus, aber bei Menschen oder auch schon bei den Pflanzen. Auch bei den Pflanzen ist es schon etwas, was von innen her geformt wird. Da wirkt sozusagen Information, Formkraft, wenn Sie wollen. Der Informationsbegriff in der Physik ist halt heute noch höchst abstrakt. Steiner gebraucht einen ähnlichen Begriff, er nennt das Bildekräfte oder Formbildekräfte, Lebenskräfte, Ätherkräfte, wie auch immer, er hat verschiedene Ausdrücke davon. Und das ist einfach eine weitere Wirklichkeitsebene, wenn Sie so wollen. Eine Wirklichkeitsebene, die hinter dem Stofflichen steht und in Wahrheit realer, wirklicher ist als das Stoffliche. Das Stoffliche ist sozusagen nur die äußere abgestorbene Schale, könnte man sagen. Des Ätherischen, des Bildekräftewesens, das dahinter steckt. Da könnte man jetzt sogar was Paradoxes sagen, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir gezeugt werden, wenn wir geboren werden, der Körper, der physische Körper ist eigentlich schon, wenn er noch lebt, eine erstorbene Hülle bis zu einem gewissen Grad. Etwas, was aus dem eigentlich Lebendigen, dieses Ätherische sozusagen sich abgesetzt hat, wie so bei einer Auster die Schale außen oder wie bei einer Schnecke das Schneckenhaus außen. Das heißt, vorher ist eigentlich dieses Ätherische, die pure Information da. Und erst, indem die langsam sich verdichtet, langsam abstirbt, in eine feste Form hineinstirbt, auskristallisiert sozusagen, entsteht das, was wir dann den physischen Körper nennen, unter Zuhilfenahme äußerer Stoffe, die heranfließen. Die moderne Technik gehört halt dazu. Technik tut nie das, was es soll. Sind andere Formen. Ist auch Information der anderen Art. Ja, also da ist etwas Tieferes dahinter. Sehen Sie, diese Formbildekraft, das ist das, was mit dem Tod im Moment des Todes sich beginnt zu lösen. Wir sagen ja also, wenn Tod eintritt, dann endet das Leben oder dann geht das Leben heraus, langsam. Aber es gibt so eine gewisse Übergangsphase von 2-3 Tagen, wo dieses Formprinzip noch, na sagen wir mal, sehr nahe diesem Körper, dieser physischen Hülle ist. Das sind Dinge, wo unter Umständen manchmal sogar noch bei Menschen, die in einen so Art scheintodartigen Zustand kommen, wo bereits dieses Lebensprinzip gelockert wird, so nach 2-3 Tagen unter Umständen wieder erweckt werden können, scheinbar vom Tode. Es ist nicht eben wirklich vom Tode, aber wo so der äußere Anschein da ist. Das ist was sehr Interessantes, weil in alten Zeiten, etwa wenn ich denke an die ägyptische Kultur oder so, dort gab es sogenannte Einweihungsschulen, die oberen Priester, die Pharaonen und dergleichen durchmachen mussten, weil es darum ging, sie sollten Einblicke in die geistige Welt bekommen, nennen wir es einmal so. Das heißt, in das, was damals nämlich bereits begann, für die Menschen unsichtbar zu werden. Da haben wir nämlich so ungefähr die Zeit, wo das langsam beginnt, dass immer mehr das Gegenständliche wichtig wird und sich über das eigentlich geistige Erleben darüber legt und das sozusagen im Unterbewusstsein verschwindet und wo man jetzt künstliche Methoden, wenn man so will, anwenden musste, um noch zu diesem Schauen zu kommen, was da dahinter steckt. Und da waren gerade in diesen ägyptischen Einweihungsschulen die Schulung so, dass man den Menschen wirklich in einen Tod mit gewissen Riten und gewissen Drogen und dergleichen in einen todesähnlichen Zustand versetzt hat. Und ihn in diesem Zustand gehalten hat für 2 bis 3 Tage, gerade so lange, als es noch geht, dass dieses Lebensprinzip wieder voll zurückkehren kann in den Körper. Also man hat es gelockert, das heißt, man hat ihn in einen Zustand, in einen todesähnlichen Zustand gebracht, und dadurch konnte unter Umständen dieser Mensch dann, wenn er genügend vorbereitet war, etwas erleben, was man normalerweise erst erlebt, wenn man über die Schwelle des Todes geht. Denn im Grunde heißt, ins Geistige zu schauen, heißt, nämlich auch wenn man es während des Lebens sozusagen versucht, Einblicke zu bekommen, heißt es eigentlich teilweise über diese Schwelle des Todes zu treten, dort in diese Welt hineinzuschauen. Nicht wahr? Nur heute sind andere Methoden, also das funktioniert heute nicht mehr. Es hat dann in der späteren ägyptischen Zeit auch nicht mehr funktioniert. Da ist es nämlich oft dann schief gegangen und die Leute sind dann einfach gestorben. Das war als Einblick in die geistige Welt, haben sie dann sicher gehabt irgendwo, aber es war nicht ganz, bitte? Auf Nimmerwiedersehen, ja, also jedenfalls war es nicht ganz im Sinne der Erfindung. Also das hat noch in der Anfangszeit funktioniert, so vielleicht während der ersten 1000 Jahre der ägyptischen Kultur, das ist eher lange Zeit, und dann ist das immer schwieriger geworden. Aber das beruht eben auf dem Prinzip, diesen Bildekräfteleib, diesen Ätherleib, diesen Informationsleib, der hinter dem physischen Leib steht, zu lockern, so weit als es halt gerade noch geht. Und das ist etwas, also was normalerweise eben beim Tode eben auch passiert, nur dann nach 2, 3 Tagen ist es weg. Das ist eben dann auch der Moment, wo wirklich man nur mehr die tote Schale liegen hat, also wo der Leichnam wirklich ganz von allem im Grunde verlassen ist, was einmal den Menschen ausgemacht hat. Jetzt steckt aber natürlich hinter diesem Lebensprinzip noch Tieferes. Das ist noch lange nicht alles. Weil wenn wir nur dieses Lebensprinzip in uns hätten, dann wären wir so in etwa auf der Stufe einer Pflanze. Pflanzen haben das nämlich auch in sich, dieses Lebensprinzip, und zwar in reichstem Maße sogar. Schauen Sie, wie die Pflanzen wuchern. Pflanzen sind was unheimlich Wucherndes, das ist Leben pur im Grunde. Bewusstsein nicht, aber Leben pur, bewusstloses Leben. Also gerade dort, wo das Leben stark wuchert, stark tätig ist, ist wenig oder kein Bewusstsein vorhanden. Also vergleichbar dem Bewusstsein zumindest nur, das wir haben, wenn wir im tiefen Schlaf sind. Und Sie wissen, wie dann das Bewusstsein ist. Es ist nämlich finster für uns im Wesentlichen. Ich will damit nicht sagen, dass es gar kein Bewusstsein ist. Also wenn man wirklich von der geistigen Seite die Welt betrachtet, ist eigentlich alles mit Bewusstsein behaftet. Nur es ist manchmal so dumpf und so dunkel, dass wir es halt nicht mehr als Bewusstsein erkennen. Weil Tiefschlafbewusstsein ist halt für uns völlig finster. Traumbewusstsein, da tut sich noch irgendwas für uns. Da kriegen wir noch ein bisschen was mit. Das ist noch ein etwas hellerer Zustand. Und dann kommt unser Wachbewusstsein. Also wir haben mehr als dieses bloße Leben in uns. Wir haben etwas in uns, was Bewusstsein ist, was eben auch diese in den Träumen zum Beispiel sich erregt. Dieses Bewusstsein, das wir in den Träumen haben, hat eines in der Regel nicht, nämlich auch nicht das Selbstbewusstsein. In den Träumen sind wir nicht selbstbewusst. Wir wissen nicht, ich träume. Jetzt träume ich. Ja, das wissen wir eigentlich gar nicht. Das ist ein Traum, in den sind wir involviert, können uns eigentlich nicht trennen davon, können nicht sagen, na, das ist jetzt nur ein Traum. Solange wir im Traum drinnen sind, wissen wir es in der Regel nicht. Es gibt sogenannte luzide Träume, die ganz kurz vor dem Moment des Aufwachens sein können, wo man weiß, man träumt. Sie werden das vielleicht schon erlebt haben, es gibt manchmal so Träume, wo man weiß, aber jetzt träume ich. Also da ist man ganz kurz vor dem Aufwachen, das ist so eine Übergangsphase. Dann kann man sogar anfangen, die Träume zu manipulieren, das ist ganz interessant. Ja, kann man sagen, so, warte, im Traum soll ich jetzt einen Kaffee trinken. Nein, ich würde jetzt lieber einen Tee haben. Und dann verwandelt sich das wirklich in Tee. Banales Beispiel jetzt. Also dann kann man in das Bildgeschehen des Traumes eingreifen, aber das da sind wir schon ganz an der Schwelle. Da kommt schon das Selbstbewusstsein herein. Also Bewusstsein ist noch nicht Selbstbewusstsein. Dieses Bewusstsein und das Selbstbewusstsein, was hat es denn mit dem auf sich? Im wachen Zustand haben wir es. Wir haben nämlich das Selbstbewusstsein und wir haben dieses Bewusstsein, das normalerweise nur in den Träumen sich kundgibt, haben wir nämlich in Wahrheit auch in uns. In Wahrheit träumen wir nämlich den ganzen Tag. Nur da bemerken wir es nicht, weil es überstrahlt wird durch unser Wachbewusstsein. Wenn man sehr genau aufpasst, wenn man ein bisschen so diese Meditationsübungen macht, über die wir im letzten Vortrag gesprochen haben, das heißt ein bisschen fester noch fassen lernt, dass das Bewusstseinsleben und aufmerksamer drinnen wird, dann kann man bemerken, wie im Hintergrund des Wachbewusstseins immer so ein gewisses Träumen abläuft. Den ganzen Tag. Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen schwächer. Und das ist im Wesentlichen das Bewusstsein, in dem die Tiere immer leben. Die Tiere leben in einem Bewusstseinszustand, der ähnlicher ist unserem Traumzustand als unserem Wachzustand. Das heißt, wenn das Tier die Welt erlebt, erlebt es sie nicht so gegenständlich wie wir. Wie ist denn nämlich der Traum? Wir erleben im Traum, das Beispiel habe ich glaube ich beim letzten Vortrag auch gebracht, wir gehen durch eine Wiese, dort steht ein Zaun, ein weißer, schön weiß gestrichener Zaun, aber eine Latte ist beschädigt, eine fehlt. Und dann wachen wir auf und haben Zahnweh. Weil sich nämlich der schadhafte Zahn im Traum durch den schadhaften Zaun symbolisiert hat. Das heißt, der Traum zeigt uns nicht die Wirklichkeit, so wie sie gegenständlich ist. Also sie zeigt uns nicht den beschädigten Zahn. Weil wie sollte es der Traum auch sehen? Irgendwie das Auge rausnehmen und reinschauen. Na, das erlebt er es von innen her. Und dieses Erleben drückt der Traum aus in ein symbolisches Bild. Wenn ich aufwache, erkenne ich sofort den Zusammenhang. Der Zusammenhang Zahn und Zaun im Übrigen hängt sehr stark zusammen, dass das nämlich auch eine sprachliche Ähnlichkeit ist. Zahn und Zaun ist sehr ähnlich. Das sind Dinge, die wir im Bewusstsein sozusagen sehr, sehr knapp beisammen haben und, genau, Zahnweh, ja, genau, richtig, richtig. Also das ist sehr, sehr eng beisammen. Aber, im Traum erkennen wir den Zusammenhang überhaupt nicht. Also, das ist nämlich auch interessant. In ganz frühen Zeiten, auch wenn man in der Menschheit zurückgeht, wenn die Menschen sogenannte hellsichtige Erlebnisse hatten, die geistige Welt sahen, dann erlebten sie sie in symbolischen Bildern. Diese symbolischen Bilder findet man dann oft in stilisierter Form aufgezeichnet oder in den Mythen geschildert und so weiter. Und heute fängt man nichts damit an und denkt sich, aha, naja, war nett und schaut spannend aus und so. Aber darin hat sich etwas symbolisiert. Das schaut nicht ähnlich dem, was es eigentlich bedeutet hat. Also wenn man jetzt anfängt, das Symbol auszudeuten und sagt, kommt man meistens ganz, ganz auf Abwege, weil das hat nicht mehr Ähnlichkeit wie der Zaun mit dem Zahn, mit dem Schadhaften. Also so entfernt ist das. Aber für den Menschen damals war es absoluter Wegweiser dorthin auf das eigentliche Erlebnis, dass er in diesem Traum ähnlich hellsichtigen Zustand hatte. Also es gab dieses alte Hellsehen ist nämlich nichts anderes, als dass man Dinge erlebt hat, die wir heute verschlafen, die heute in der Tiefe des Unterbewusstseins versunken sind, weil wir es durch unser Tagesbewusstsein überstrahlen, aber in denen sich sehr wohl auch Realitäten ausgedrückt haben. Realitäten, die für das damalige Leben genauso wichtig waren wie für uns das, was wir draußen heute als einzig wichtig halten. Und vielleicht kommt eine Zeit in Zukunft, wo man ja beides zusammennehmen kann, weil nach wie vor ist in dem, was uns heute unterbewusst geworden ist, spielen sich sehr wichtige Dinge ab, sehr wichtige Kenntnisse. Weil der Traum, allein wenn ich nur den Traum nehme, ich will nicht auf Traumdeutung oder sowas hinausgehen, Gott bewahre, also es soll heute alles mit dem wachen Bewusstsein begleitet werden. Weil wenn ich ins Traumbewusstsein zurückgehe als heutiger Mensch, dann sehe ich eben gerade den Zusammenhang nicht. Dann sehe ich einen schadhaften Zaun und fange vielleicht mit dem Verstand mal an auszumalen, was das alles bedeuten könnte und komme nie aufs Richtige. Also ich muss es heute vom wachen Standpunkt überschauen können. Aber ich kann vielleicht, wenn ich diesen wachen Zustand oder sogar einen noch wacheren Zustand mir erwerbe, nämlich nach oben hin ist da in Wahrheit auch keine prinzipielle Grenze gesetzt. Wir brauchen nicht glauben, dass so wach, wie wir heute sind, so wach, wie wir der Welt gegenüberstehen, dass das schon das Ende des Weges ist. Die Menschen waren in der Vergangenheit viel verträumter, sagen wir es einmal so. Die Kinder sind noch viel verträumter. Die Menschheit war viel verträumter im Allgemeinen. Ich meine, bis sie überhaupt erst zum Denken, zum bewussten, logischen Denken aufgewacht sind, das war halt in der griechischen Zeit. Und trotzdem haben sie vorher gescheite Dinge gemacht. Und sie haben unser logisches Denken nicht gehabt. Dennoch war Logik in ihrem Handeln. Aber sie waren sich dessen nicht bewusst. Das macht den Unterschied. Zum Beispiel beim Tier liegt unheimlich viel Weisheit drinnen, unheimlich viel im Grunde Logik sogar drinnen. Nur das Tier weiß nichts davon. Das Tier sagt nicht, ja, es ist jetzt logisch, dass ich genau das mache und nichts anderes. Und trotzdem wirkt die Logik in ihm. Aber das Bewusstsein ist nicht so weit, dass es sich dessen bewusst ist. Der Mensch ist sich dessen auch erst im Laufe der Kulturentwicklung bewusst geworden. Und jedes Mal, wenn wir als Kind aufwachsen, müssen wir es uns auch erst wieder erwerben. Wenn ich dem Kleinkind schon die Logik beibringen will, fängt es in Wahrheit damit nichts an. Es kann natürlich manches nachmachen, dann wirkt es sehr altklug und oft sind halt die Eltern ganz stolz, wenn der Dreijährige schon so intelligent ist und schon ein Rechenrätsel lösen kann. Im Grunde ist das Schlimmste, was man ein Kind antun kann. Es schon von klein auf nur mit dem Intellekt zu drillen, nämlich warum? Das Bewusstsein, namentlich das intellektuelle Bewusstsein, bildet einen Gegenpol zu den Lebenskräften, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wenn ich Ihnen gesagt habe, am reichsten kann ich das Leben sehen in den Pflanzen, die wuchern. Bei Menschen dürft es gar nicht so wuchern. Wenn es bei uns so zu wuchern anfängt, dann haben wir Krebs oder irgend sowas. Also da darf ich auch nichts wuchern. Selbst beim Tier darf es nicht so wuchern. Wobei aber bei den niederen Tieren dieses Leben immer noch sehr stark ist. Ein Regenwurm kann man zerschneiden und der regeneriert sich wieder. Ein Frosch regeneriert ein Haxerl sogar noch, wenn es verliert durch einen Unfall oder so. Vielleicht verkümmert, das ist nicht mehr so groß. Nur bei uns regeneriert sich dann immer sehr viel. Also selbst wenn man ein bisschen einen größeren Schnitt haben, bleibt schon eine Narbe zurück. Also so ganz frisch wird es nicht mehr. Aber dafür haben wir Bewusstsein, viel mehr Bewusstsein als der Regenwurm. Der Regenwurm hat auch ein Bewusstsein, so sicher ein wunderbares Bewusstsein, wenn der erlebt die feuchte Erde, die warme feuchte Erde. Das muss ein tolles Erlebnis sein, aber es ist vielleicht nicht ganz so reichhaltig wie unser Bewusstseinserleben. Aber der Preis dafür ist, dass unsere Regenerationsfähigkeit, unsere Lebenstätigkeit, unsere Lebensfähigkeit eigentlich eingeschränkt wird. Bewusstsein tötet im Grunde das Leben oder bremst es ein, schränkt es ein. Und das habe ich auch schon oft hier gesagt, unser eigentliches Bewusstseinswerkzeug, was ist denn das? Das ist das Nervensystem, namentlich das Zentralnervensystem, also das Gehirn und das Vorderhirn, aufs Logische sind wir besonders stolz. Das ist das, was im Grunde das umgewandelte Riechhirn ist, im Übrigen. Der Hund hat das da, der hat das im Spürsinn. Das umgewandelte Riechhirn des Hundes ins Vorderhirn gibt unsere Logik. Der Spürsinn des Hundes ist unsere Logik geworden. Darum riechen, können wir uns im Riechen nicht mehr so orientieren, aber der Hund findet die totale Logik in seinem Riechen drinnen, weil sie drinnen liegt. Die Gesetzmäßigkeiten liegen dort drinnen, nur ist er sich ja nicht bewusst. Wir riechen das nicht mehr, aber wir haben es jetzt umgewandelt und können bewusst damit Logik betreiben. Das nur so als nebenbei. Aber erkauft ist das alles damit, dass dieses Gehirn, das wir haben, namentlich das menschliche Gehirn, erstens einmal das Toteste ist, was es überhaupt geben kann. Nervenzellen können sich nicht mehr regenerieren. im Wesentlichen, zumindest nicht mehr ab der Pubertät spätestens. Es ist schon ein großer Einschnitt, so ums 7. Lebensjahr. Es ist die letzte Möglichkeit dann bis zur Pubertät, bis dahin können sich noch Nervenzellen teilen und neu bilden, und dann ist es im Wesentlichen aus. Es gab einmal vor ein paar Jahren so eine Sensationsmeldung in der Zeitung, ja, auch Nervenzellen können sich teilen noch im späteren Alter, und dann hat man genauer nachgelesen, ja, aber eigentlich im Zusammenhang mit Tumor geschehen. Das heißt, dann ist es aber eigentlich eine krebsartige Entartung, also gerade das, was es nicht sein sollte. Also wenn's in gesunder Weise ist, ist ab der Pubertät, ab dem 14., 15. Lebensjahr ist es aus. Mit den Nervenzellen, die wir haben, müssen wir auskommen. Nein, es ist noch schlimmer, täglich verlieren wir, weiß Gott, wie viele Zehntausende Nervenzellen. Wir müssen mit immer weniger auskommen.
Das Gehirn kann man doch so trainieren, dass es immer wieder mehr wird. Also,
naja, es ist was, es ist sehr wichtig. Also Nervenzellen können nicht mehr neu werden. Jetzt gibt es aber was anderes, und eigentlich wäre das schon allein, wenn man sich nur mal ganz bewusst macht, die Widerlegung des Aberglaubens heute, dass man sagt, das Gehirn denkt. Jeder wird doch heute sagen, das Gehirn denkt. Das ist also ein Computer, der denkt. Also das Kastl da oben macht die Gedanken. Eigentlich ist es umgekehrt. Das Denken baut das Gehirn. Das Denken baut das Gehirn, und wenn dieser Bauprozess eine gewisse Reifestufe erreicht hat, dann fangen wir uns der Gedanken erst bewusst zu werden an. Da baut aber vorher schon. Das, was nämlich als Realität hinter dem Denken steht, baut am Gehirn. Und heute kann man das wirklich schon zuschauen, geradezu. Heute gibt's, weiß nicht, Positronen, Elektronen, Untersuchungen, also wo man praktisch zuschauen kann dem Gehirn, wo man in so einen Scanner reinkommt sozusagen und schaut, wie da die Blutströme laufen und alles, wie sich das verändert, wenn man logisch denken, wenn man den Begriff bilden oder wenn man dann den Entschluss fassen, einen Arm zu heben, das kann man wunderbar schauen. Und Auslöser dafür ist aber, dass ich bewusst sage, so, jetzt bilde ich mir den Gedanken, jetzt bilde ich mir den Begriff. Dadurch bewegt sich was im Gehirn. Und wenn ich das öfter mache und das Gehirn trainiere, dann bilden sich neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Das heißt, die Nervenfasern verbinden sich neu. Und dadurch kann ich zum Beispiel, wenn ich entsprechend trainiere, selbst also bei Schlaganfall oder so, wo Zentren ausfallen, dann durch entsprechendes Training andere Gehirnzentren, andere Zellen zu dem gleichen Zweck einsetzen. Ich muss es halt praktisch neu lernen, so wie das Kind einmal das gelernt hat, damit umzugehen. Weil wir erlernen eigentlich erst das Gehirn zu gebrauchen, indem wir es selber mitbauen daran und ihm seine bestimmte Gestalt geben. Andererseits, auch wenn wir immer wieder dieselben eingefahrenen Gedanken denken, dann bauen wir ganz einseitige Nervenverbindungen zum Beispiel. Das ist sicher eine der Ursachen für die Demenzerscheinungen, die es heute so häufig gibt. Und etwas, worauf Steiner ganz deutlich auch hinweist, schon früher, da hat man das so gar nicht so anatomisch noch gar nicht so genau gewusst, sondern wo er sagt, wenn man Kinder zu früh intellektualisiert, das heißt einseitig auf feste Begriffe, das ist so und so und logisch so und so und das musst du jetzt eigentlich bis ans Lebensende als Wahrheit mit dir tragen, dann bewirkt es nichts anderes, als dass im Gehirn einseitig bestimmte Verbindungen aufgebaut werden, die sich dann nur mehr sehr schwer ändern lassen, weil je hartnäckiger, je ausgeleierter sozusagen diese Wege sind, desto schwerer sind sie zu ändern. Und das führt, wenn dann solche Zentren aber beginnen auszufallen, wird es zur Katastrophe, weil dann im Gehirn gar nicht mehr die Flexibilität dazu da ist, um das umzubauen. Wenn ein Mensch sehr beweglich ist im Denken und im Grund jeden Tag neue Verbindungen baut und das schon sein ganzes Leben lang geübt hat, dann ist es im Alter nicht mehr so ein Problem, halt weiter umzubauen. Das macht er eh schon das ganze Leben. Dann bleibt das Gehirn auch relativ frisch. Wenn das von Haus aus steif erzogen ist, und sehr entscheidend ist da natürlich die erste Anlage in der Jugend, in der Kindheit, wo die Grundstruktur mal überhaupt festgelegt wird. Also da kann man sozusagen den größten Fehler machen. Also wenn die Eltern oft verursachen, ja, der ist schon so gescheit, der Kleine, der hat schon so klare Begriffe. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist fast programmiert, dass irgendwann von einem Alter die Demenzerscheinung kommt. Also es gibt natürlich noch andere Einflussfaktoren, ist auch klar. Mancher kommt trotzdem darüber und übersteht auch das. Es gibt halt Unterschiede, aber zumindest lege ich da schon einen Grundstein zu Schwierigkeiten. Also diese Dinge sind sehr interessant und da sieht man, wie wirklich das Denken baut am Gehirn. Und das Interessante ist eben, wenn das zu einem bestimmten Grad fortgeschritten ist, dieses Bauen am Gehirn, dann erwacht, beginnt das Bewusstsein zu erwachen, drittes, viertes Lebensjahr irgendwann, nämlich das Selbstbewusstsein, dann ist es nämlich so weit, dass das Kind einmal den Begriff Ich fassen kann. Aber das setzt voraus eben, dass auch wirklich die Gehirnstruktur bis dahin gebaut ist. Da wirken eben diese Bildekräfte, das sind diese Lebenskräfte, das sind sehr intelligent in Wahrheit. Und unser wirkliches Ich steht da dahinter und baut. Nur wir wissen halt noch nichts davon. Unser wahres Ich tut viel mehr, als wir wissen noch. Also unterscheiden Sie bitte immer zwischen unserem Ich, das heißt unserem geistigen Kern, und dem, was wir jetzt schon als Bewusstsein davon haben. Wir haben noch sehr wenig. Das Kind, das in den Spiegel schaut, sagt, ich. Und das ist es. Große Nase habe ich, aber die Nase ist eigentlich ein sehr bedingtes Ich. Es hat natürlich auch einen Zusammenhang, weil es drückt sich das ganze Schicksal des Menschen und so weiter drin aus. Wir haben nicht zufällig den Körper, den wir haben. Alles klar, aber davon wissen wir meistens nichts. Nicht? Weil wer sich in den Spiegel schaut, tut meistens nicht herauslesen. Aha, ich lese aus meiner Nase mein ganzes Schicksal jetzt heraus, was ich mir mitgebracht habe schon und so weiter. So weit sind wir jetzt schon ein bisschen, dass eigentlich bevor der Körper noch da war, gab es was anderes. Das Leben ist eigentlich vorher da, der Körper ist erst die Auskristallisierung aus dem Lebendigen. Und die Frage ist, wie schaut es mit dem Ich, wie schaut es mit dem Bewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein aus in seiner Realität? Wo ist das? Ist das Hokuspokus? Entsteht das? Das ist die nächste Frage, weil da wird es nämlich jetzt spannend, auch nach dem Tod, was bleibt davon über? Weil, wenn wir jetzt diese Bewusstseinsseite betrachten, also wenn wir unser jetziges Bewusstsein betrachten, so wie wir jetzt da halbwegs wach sitzen, worauf beruht das? Ganz eindeutig bedarf es des körperlichen Werkzeugs, um da zu sein, dieses Bewusstsein. Und man merkt es sofort, wenn eben irgendwas im Gehirn gestört ist, Demenzerscheinung oder sowas zum Beispiel, oder Schlaganfall oder sonst was, Unfall, dann wird dieses Bewusstsein eingeschränkt. Also das Bewusstsein, das wir jetzt hier so einfach miteinander haben, das ist eindeutig abhängig vom körperlichen Werkzeug. Wir sehen zwar andererseits, wie das irgendwie auch baut an dem körperlichen Werkzeug, also irgendwo steckt dahinter, was das Werkzeug paradoxerweise sich erst zubereitet, aber andererseits, was wir bewusst erleben, ist eindeutig abhängig davon. Und so auch das Bewusstsein nach außen, auch unsere Sinneswahrnehmung ist abhängig natürlich von unseren Sinnesorganen. Wenn ihr eine Störung im Auge habt, dann werde ich vielleicht eine bestimmte Farbe nicht wahrnehmen oder irgend so etwas. Also unser gewohntes Bewusstsein, von dem kann man mit Sicherheit sagen, dass das mit dem Tod weg ist und dass es, bevor es den Körper gegeben hat, also bevor sich sozusagen der Körper stofflich manifestiert hat, dass es vorher in der Art nicht da war. Also das ist einmal ziemlich sonnenklar, dass wir nicht darauf hoffen dürfen, dass das Bewusstsein, so wie wir es jetzt da haben, sich einfach eins zu eins fortsetzt. Im Grunde erleben wir das schon jede Nacht, weil da wird es finster in der Nacht. Irgendwann ist finster, also träume vielleicht noch ein bisschen und dann ist es finster. Also eigentlich müsste man sagen, ja gut, mit dem Tod ist dann wahrscheinlich ganz finster, dann ist es noch finsterer oder wie ist es dann? Also auf jeden Fall dieses körpergebundene Bewusstsein, das sich des Körpers als, naja, als was bedient. Wenn wir es jetzt aufs Denken nehmen, wie wir vorher gesagt haben, eigentlich baut aber das Denken, oder was hinter dem Denken steht, sagen wir es einmal besser so, das baut das Gehirn, baut daran, plastiziert daran. Mit jedem Gedanken, den wir bilden, mit jedem Denkvorgang, den wir machen, verändern wir das Gehirn. Dadurch, dass wir das machen, dass nämlich was als Realität hinter dem Denken steht, eingreift in das Gehirn, wird es gleichsam, kommt es uns gleichsam zu Bewusstsein. Am Widerstand des Gehirns, könnte man sagen, wenn man bewusst. Wir werden eigentlich immer am Widerstand bewusst. Also, au, jetzt bin ich mir bewusst, da steht der Tisch. Wenn ich an was anstoße, dort werde ich bewusst. Wenn ich da bei der Tür rausgehe und nicht aufpasse, bumm, jetzt bin ich bewusst, die Tür ist ein bisschen zu nieder für uns heute. Also, wo ich anstoße, und so ist es mit unserem körperlichen Werkzeug, dass es das Werkzeug ist für unser Bewusstsein zunächst einmal, indem das, was als seelisch-geistige Realität vorhanden ist, dass das aber zunächst nichts von sich selbst weiß, dass das anstößt am Werkzeug des Gehirns namentlich. In Wahrheit sogar mehr im Werkzeug des ganzen Körpers, weil es ist auch wieder nicht wahr, dass nur das Nervensystem und nur das Gehirn fürs Bewusstsein zuständig ist. Also zum Beispiel, wenn man nimmt alles das, was mit dem Gefühlsmäßigen, mit dem Emotionalen zu tun hat, spielt natürlich auch das Nervensystem eine vermittelnde Rolle, aber die eigentliche Realität liegt woanders. Die liegt vielmehr da in der Mitte, im rhythmischen System, im Atmungssystem, im Kreislaufsystem. Man merkt es ja sofort, wenn man Angstgefühle hat, kriegt man Atembeklemmung sofort oder umgekehrt. Wenn ich Atembeklemmung habe, kriege ich sofort ein Angstgefühl, das kann ich gar nicht ändern. Das heißt, viel unmittelbarer hängt das Gefühlsmäßige nämlich mit dem sogenannten rhythmischen System zusammen. Und dann sekundär wird irgendwas noch vermittelt durchs Nervensystem, aber der eigentliche Ursprung ist da. Während beim logischen Denken ist es das Vorderhirn, da stoßen wir unmittelbar dort an. Aber wenn wir gefühlsmäßig tätig sind, stoßen wir erst einmal da an. Da spüren wir was. Viel unmittelbarer. Und gar wenn ich willensmäßig tätig wäre, dann hängt es mit den Gliedmaßen, mit dem Stoffwechsel und so weiter viel stärker und viel unmittelbarer zusammen. Tut auch dort sofort etwas. Und, ich weiß nicht, wenn ich einen Wutanfall kriege oder was, dann schüttet die Galle eben aus und so weiter, geht einem die Galle hoch, wie man so schön sagt. Das ist also in einer Wechselwirkung. Also unser, sage ich mal, im Alltagsleben, unser empirisches Bewusstsein, also das, was wir erleben, das Bewusstsein tagtäglich, das ist mit Sicherheit an das körperliche Werkzeug gebunden. Das ist weg. Das sagt aber noch gar nichts darüber aus, über die Seele und über den Geist des Menschen. Es sagt einmal nur aus, dass das Werkzeug, mit Hilfe dessen Geist und Seele sich während des Erdenlebens bewusst werden, dass das weg ist. Das Werkzeug ist weg. Die Frage ist, kann es dann ein anderes Bewusstsein geben? Findet es ein anderes Werkzeug oder nicht? Aber die Realität des seelisch-geistigen hängt damit nicht zusammen. Es ist ja auch so, in der Nacht, wenn wir schlafen, ist doch sicher unser Ich, unser Seelisches, löst sich ja nicht einfach in Rauch auf. Es ist ja in Wahrheit auch noch vorhanden, nur wir wissen halt nichts davon. Wir wissen deshalb nichts davon, weil es nicht mit dem körperlichen Werkzeug in der engen Verbindung steht, wie eben während des Tageslebens, während des Wachlebens. Während des Wachlebens ergreift das Seelische, das Geistige, das Werkzeug des Gehirns, die Werkzeuge der Sinne und so weiter. In der Nacht tun wir das nicht. Deswegen ist aber das Ich nicht aufgelöst, sondern es ist sehr wohl vorhanden, aber es ist nicht bewusst vorhanden zunächst. Die Frage ist, kann es ein anderes Bewusstsein geben, das ohne diesem Werkzeug des physischen Körpers auskommt? Naja, das Interessante ist, Das ist ein interessanter Gedanke, den Steiner immer wieder geschildert hat. Also das Bewusstsein beruht im Grunde auf Zerstörungsprozessen, die wir am Körper durchführen. Eigentlich nutzt das Bewusstsein den Körper ab. In letzter Konsequenz ist das sogar die Ursache, die Hauptursache, dass wir irgendwann sterben müssen, weil eigentlich das Bewusstsein den Organismus zermürbt. Eine Pflanze hat theoretisch endloses Leben, wenn es nicht von außen zerstört wird. Aber es zerfällt nicht systematisch aus inneren Gründen, sondern da wuchert das Leben immer weiter. Sicher kann es dann einen Sturm zerstören und sonst irgendwas, oder es vertrocknet, weil es kein Wasser gibt. Aber die Pflanze stirbt eigentlich nicht an Altersschwäche im Grunde. Wenn Sie denken an diese Bäume oder was, die oft tausend Jahre oder was alt sind. Sicher, dann ist auch irgendwann aus, dann zerbricht es irgendwann, weil es durch die äußeren Einflüsse beschädigt ist. Aber bei Menschen ist es so, dass von mir soll er 100, 110, 120 Jahre irgendwann einmal werden, aber dann ist es aus. Dann ist es aus, weil das Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein einfach den Körper abnützt.
Aber was ist aus? Entschuldigen Sie. Es ist aus.
Dann ist es aus mit dem körperlichen Dasein.
Ja, und dann?
Genau, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Das heißt, das Seelische, das Geistige, von dem haben wir gesagt, das ist also mit Sicherheit einmal nicht identisch mit dem Körperlichen. Das heißt, vom Verfall des Körperlichen ist nicht zwangsläufig das Seelische und Geistige betroffen. Es ist sogar eher unwahrscheinlich. Weil es hat eine ähnliche Realität oder vielleicht noch, sage jetzt als nächsten Schritt, eine größere Realität als dieses Lebensprinzip, das, von dem wir schon gesagt haben, dass das das Wirklichere ist als das Stoffliche, als das Körperliche, dass das Körperliche eigentlich eine Art Ausscheidungsprodukt davon ist, also die dahinterstehende Realität ist das Leben und Seele und Geist sind noch etwas Wirklicheres, was dahinter steht. Das heißt, man könnte sagen, das Lebensprinzip, wenn man das jetzt so fortsetzen will, ist eine Art Ausscheidungsprodukt aus dem Seelischen. Und das Seelische selber ist eine Art Ausscheidungsprodukt aus dem Geistigen. Und beim Geistigen sind wir jetzt bei dem Ursprung, wo wir ganz am Anfang gesagt haben, das ist das, was eigentlich als nichts erscheint, was sich selbst schafft. Was auch sich selbst aus dem Nichts heraus schafft, so wie im Großen, weiß ich nicht, die Welt sich aus dem Urknall heraus schafft. Das heißt, aus etwas, was äußerlich, wo äußerlich noch gar nichts vorhanden ist, räumlich, zeitlich, weder Raum noch Zeit gibt's, und trotzdem ist die eigentliche Wirklichkeit da drinnen, die schafft dann den Raum, die Zeit, die Energie, den Stoff zuletzt. Das gleiche Prinzip, aber im Kleinen, lebt in dem, was der menschliche Geist ist. Das heißt, wir sind so ein kleiner Urknall, wenn wir so wollen, jeder für sich, der sich immer wieder aus diesem Nichts heraus erschafft. Das heißt, das ist das Prinzip, das eigentlich aus sich heraus unvergänglich ist, weil es sich immer wieder neu schafft. Es ist das Urprinzip der Welt, könnte man sagen. Das ist das Geistige. Und davon ist das Ich des Menschen ein Funke davon, wenn man so will. Ein kleines Stäubchen davon, aber das sind äußere Ausdrücke dafür. Weil eigentlich kann ich sagen, es ist nichts. Weil ich kann nicht sagen, es ist klein, dick, groß, dünn, rot, grün, gelb, schwarz, weiß, gescheit, dumm. Es ist die schöpferische Kraft schlechthin. Und das Erste, was es tut, sich selbst immer wieder erzeugen. Aus dem Nichts heraus, aus sich selbst heraus. Und was als erstes Produkt daraus entsteht, ist das, was wir als das Seelische bezeichnen. Das heißt, damit wir jetzt ganz präzise sprechen, wenn wir von der unsterblichen Seele reden, das ist auch so ein Begriff, wir müssen auseinanderhalten das Geistige und das Seelische. Das Geistige ist das Prinzip, das das Seelische erst schafft. Das Seelische in uns Menschen hat die Aufgabe, den Geist mit dem Körperlichen, mit dem belebt Körperlichen zu verbinden. die Seele zum Beispiel vermittelt die äußere sinnliche Welt, sodass also auch bis zu unserem wirklich geistigen Kern etwas von der äußeren Welt hinaufkommt. Umgekehrt wird vom Geistigen etwas hinuntervermittelt, sodass wir schöpferische Ideen da zum Beispiel der Welt einbilden können, künstlerisch gestaltend sein können, wie auch immer. Dazu bedarf es der Seele. Also das heißt, der Geist wirkt nicht unmittelbar aufs äußerlich-körperliche, sondern da gibt es vermittelnde Glieder. Dieses erste vermittelnde, wichtige vermittelnde Glied ist das Seelische. Dieses Seelische hat aber Einflüsse von beiden Seiten, vom Geistigen des Menschen wie vom Körperlichen. Das hat eine entscheidende Bedeutung für das, was nach dem Tod passiert. Nämlich alles das vom Seelischen, was rein mit dem Körperlichen zu tun hat oder ganz ans Körperliche gebunden ist, wie zum Beispiel die Sinneswahrnehmung. Alles, was dafür notwendig ist, das löst sich nach dem Tod auf. Das, was unter dem Einfluss des Ich steht, unter dem Einfluss der schöpferischen Individualität, wenn man so will, das geht als, sagen wir mal, unsterbliche Seele mit dem Ich mit. Weil das ist das, was eben wirklich zum Ich dazugehört. Das, was jetzt nur zur Sinneswahrnehmung notwendig ist, hier im Erdendasein, das ist im körperlosen Dasein unnötig sozusagen. Also das verschwindet auch. Das löst sich, wenn man so will, in einer Seelenwelt auf, wenn man den Begriff gebrauchen will. Seelenwelt. Seelenwelt. Nicht wahr? Also auch dieses Seelische. Das Seelische ist etwas, das durch den Geist geschaffen ist. Das heißt, das ist ganz was Spannendes. Also wir machen bei uns in der anthroposophischen Gesellschaft seit längerer Zeit einen Vortragszyklus über die biblische Schöpfungsgeschichte. Also über das erste Kapitel der Genesis. Ganz spannend. Wenn man jetzt glaubt, dort wird beschrieben, wie äußerlich die Welt entstanden ist, geht man ganz fehl. Da sind nicht äußere Gewässer und alles Mögliche, nicht äußere Sterne und dergleichen gemeint. Das sind Bilder, symbolische Bilder, die vergleichbar sind dem Zaun, der eigentlich den Zahn meint im Traum. Also es sind Bilder für ganz was anderes. Da wird nämlich in Wahrheit geschildert, wie aus dem göttlich-schöpferischen, nennen wir es einmal so, aus dem großen göttlichen Ich heraus zunächst einmal die Seelenwelt gebildet wird. Das heißt, eine Welt, die vergleichbar ist unserem Seelischen, aber nur in kosmischen Dimensionen. Das heißt, hinter unserer äußeren Welt liegt in Wahrheit eine Lebenswelt und eine Seelenwelt und dahinter kommt erst das schöpferische Geistige. Und die Genesis schildert zunächst einmal die Erschaffung der Seelenwelt, nichts anderes. Und dann wird man auch verstehen, warum plötzlich im zweiten Kapitel noch einmal die Schöpfung anfängt. Lesen Sie einmal die Bibel durch, wo dann die Paradieseserzählung sich anschließt, da fängt es noch einmal von vorne an. Und dann ist wieder, es gab nichts und dann wird also langsam wieder geschafft. Naja, wie wird es meistens erklärt, naja, da gab es halt zwei Überlieferungen und die hat man halt zusammengefasst und beide halt in die Bibel aufgenommen. Punkt aus, das ist die äußere philologische Erklärung dafür. In Wahrheit schildert die nichts anderes, als dass die Genesis 1, das erste Kapitel, schildert die Schöpfung der Seelenwelt. Und die zweite, wo das Paradies und die Paradiesesbäume und das alles so intensiv geschildert wird, also wo das die Welt des Lebendigen so stark geschildert wird, des pflanzlich Lebendigen insbesondere, das ist die Schilderung, wo die Lebenswelt, die Welt der Lebenskräfte erzeugt wird. Noch immer nicht die äußere physische, da ist noch immer nicht, auch wenn es vom Ackerboden die Rede ist und so weiter, ist noch immer nicht wirklich der äußere Staub gemeint, sondern erst diese Lebenswelt, aus der sich das Stoffliche dann erst herauskristallisiert. Also so kompliziert ist die ganze Geschichte in Wahrheit. Also man muss verschiedene Stufen unterscheiden. Und was der Mensch eben jetzt nach dem Tod erlebt, da ist erstens einmal diese Phase der 2 bis 3 Tage nach dem Tod, es kann ein bisschen variieren, wo noch die Lebenskräfte sehr eng verbunden sind mit dem, was eigentlich da schon Leichnam werden will. Also wo das was dem Körper die Form erhalten hat, wo das noch in enger Verbindung ist, aber sich schon gelockert hat. Und diese Lebenskräfte, die zum Beispiel auch mitarbeiten während des Lebens, um unser Gehirn zu gestalten, das sind gerade so als Nebensatz, sage ich das jetzt, wenn wir denken, und was wir so als Intelligenz bezeichnen, dann, das ist der abgestorbene Rest dieser Intelligenz, die in diesen Lebenskräften drinnen ist. Das ist noch gar nicht einmal, das sind wir noch lange nicht an der geistigen Quelle. Wir merken eigentlich nur die Intelligenz, die hinter diesen Lebenskräften drinnen ist und die sich spiegelt, könnte man sagen, am Gehirn. Das wird uns als Gedanke bewusst. Die eigentliche Realität, die Wirklichkeit dahinter sind diese Lebenskräfte, die in Wirklichkeit das Gehirn bauen. Und der Schatten davon, den wir im Alltag erleben als Gedanke, das ist der Schatten eben nur davon. Der Schatten dieser realen Kräfte. Nach dem Tod haben wir den Schatten nimmer, wenn wir das physische Werkzeug nimmer haben, aber es ist zunächst einmal noch diese Realität der Lebenskräfte da. Die bleibt also zunächst noch in der Form die nächsten 2-3 Tage und das können wir noch miterleben. In dem lebt alles das, was wir auch an Gedanken während des Lebens gebildet haben. Das ist auch dort drin und wir erleben es jetzt gewissermaßen in seiner Realität erst, weil wir es nicht mehr als Spiegelbild am physischen erleben, sondern wir erleben es jetzt eine Stufe realer. Und namentlich kommt da ein Phänomen zu tragen, was man manchmal auch erleben kann, wenn Menschen nahe an die Grenze des Todes kommen, wo sie ihr ganzes Leben wie so ein Film ablaufen sehen oder wo ihr ganzes Leben ihnen vor dem Bewusstsein steht. Wir haben nämlich das alle. Dieses Gedächtnis für unser ganzes Leben, das steckt nämlich in Wahrheit nicht im physischen Leib drinnen, sondern in diesen Lebenskräften drinnen. Dort steckt es drinnen. Und dieses Steiner sagt dann, man erlebt geradezu ein Lebenspanorama, weil man in gewisser Weise alles gleichzeitig sehen kann. Es ist also nicht nur so, dass man es nacheinander sieht, sondern man kann eigentlich geradezu herumgehen in dem. Also es ist wie ein großes Panorama, wo einem das ganze Erdenleben, das Vergangene, umgibt. Und in jedem Detail, nur solange wir hier im physischen Leib sind, kommen wir an das nicht ganz heran. Ein bisschen ist es so, das ist auch ein interessantes Phänomen, wenn Menschen älter werden, wenn sie schon so langsam an die Schwelle des Todes zugehen, dann beginnen sie sich zu erinnern an Dinge aus der frühen Kindheit, wo man in der Mitte des Lebens keine Ahnung, was da war. Plötzlich taucht es auf, was gestern war, wissen sie nicht mehr. Weil da sind eben schon gewisse Demenzerscheinungen, aber plötzlich taucht das
Licht. Du hast es noch alles.
Ja? Genau. Nein, aber das taucht auf, weil sich das bereits beginnt, ein bisschen zu lockern, diese Lebenskräfte. Und da taucht dieses Bewusstsein dafür auf. Das ist also normalerweise gedämpft durch den physischen Leib, weil wir da nur aufs Augenblickliche einmal ausgerichtet sind zunächst. Und schauen Sie nur, wie blass auch Erinnerungen sind, normalerweise im Vergleich zu dem unmittelbaren Erlebnis, wie es damals war. Wenn Sie vor 10 Jahren irgendwas Tolles erlebt haben, Sie erinnern sich daran, in den meisten Fällen ist die Erinnerung daran ein müder Abklatsch von dem, wie es unmittelbar war im unmittelbaren Erleben. Es gibt einzelne Erlebnisse, wo das anders ist, die halt dann wirklich ganz besonders prägend waren. Da können wir es dann in die Erinnerung deswegen holen, weil wir da wirklich auch das Ätherische, diese Bildekräfte lockern ein bisschen. Da gelingt uns das. Also einen gewissen Einfluss haben wir darauf. Aber in Wahrheit haben wir alle ein vollkommen fotografisches Gedächtnis, könnte man sagen, für unser ganzes Leben. Leider können wir es oft nicht nutzen, weil wir Text lernen müssen fürs Theater, die wir das manchmal wünschen. Einmal durchlesen, die Bildekräfte wissen es. Noch einmal lesen, haben sie es. Aber leider zum Bewusstsein kann ich es noch nicht bringen. Das wäre praktisch. Also, aber mit dem Moment des Todes taucht das auf, leuchtet das auf. Und überhaupt ist dieser Moment des Todes, das ist auch was Steiner so oft sagt und was eigentlich grandios ist. wir haben gesagt, das Bewusstsein, zumindest unser Bewusstsein hier, beruht auf Zerstörungsprozessen, die wir im physischen Körper hervorrufen. Dadurch wird erst der physische Körper zum Spiegel. Abbauprozesse. Gibt es einen größeren Abbauprozess als den Moment des Todes, wo man nicht nur jetzt irgendwas zerstören, sondern eigentlich den ganzen physischen Leib ablegen? Eigentlich, wenn man das nur versucht, logisch weiterzudenken, dann müsste es eigentlich ein Moment des ungeheuren Bewusstseins sein. Ein Moment, wo ein gewaltiges Licht aufgeht. Und so ist es auch. Und so ist es auch. Von da gesehen ist der Tod was Schreckliches oder was Schlimmes. Von der anderen Seite gesehen ist ein gewaltiges Aufleuchten des Bewusstseins. Und zwar des Bewusstseins auch wirklich dann für das Ich, des Selbstbewusstseins, das sich darin erlebt. Da wissen wir erst so richtig, wer wir sind. Da, in dem Moment, vorher ist es ein sehr schattenhaftes Bild. Da erleben wir erst, was wirklich Bewusstsein sein kann. Und dieses Licht, das da in diesem Moment aufleuchtet, ist so stark, dass es uns eigentlich begleitet, die ganze Zeit dann, die wir durch den Tod gehen, durch die andere Welt gehen, durch die Seelenwelt, wenn Sie so wollen, zunächst, durch die ersten zwei, drei Tage durch die Lebenswelt, da ist also noch dieser Ätherleib da, dieser Bildekräfteleib, diese Lebenskräfte lösen sich dann langsam auf in einer Lebenswelt, wenn man so will, in einer Ätherwelt, in die auch eingeschrieben wird dadurch dann alles das, was wir erlebt haben, weil das übergeben wird an der Welt. Es ist plötzlich nicht mehr dann unser Gedächtnis oder nicht mehr allein unseres, sondern es wird der Welt übergeben. Wir können es dort schon lesen dann wieder später, aber es ist nicht mehr unseres alleine, sondern es gehört der ganzen Welt. Als wollten wir uns die Früchte unseres Lebens dort hineintragen und jetzt in voller Realität. Und wenn das abgelegt ist, dann sind wir zunächst einmal in der Seelenwelt. Also nach diesen zwei, drei Tagen sind wir in der Seelenwelt. Das kann manchmal ein bisschen unangenehm sein. In vielen Religionen und so weiß man was davon. Im Christlichen wird vom Fegefeuer gesprochen und solchen Dingen, wo man was büßen muss oder... Na, was ist es denn? Na, es ist im Grunde zunächst einmal nichts anderes, dass, wie wir vorher sagten, im Seelischen gibt es einen Teil, der von unserem Ich, vom Geistigen her, bearbeitet ist sozusagen, und ein anderer Teil, der von der physisch-leiblichen Seite bearbeitet ist. Vielleicht manchmal schlecht bearbeitet, wenn wir uns allen möglichen Lastern hingegeben haben, die auch einen Einfluss dann auf Seelische natürlich haben, und das müssen wir alles loswerden. Weil das hat mit dem eigentlichen seelisch-geistigen, mit unserem Ich nichts zu tun. Das müssen wir loswerden. Das heißt, im Grunde, unsere Seele beginnt sich zu teilen. Es beginnen Teile herausgerissen zu werden, geradezu. Nämlich alles das, was uns ans bloß körperlich-irdische bindet. Das muss weg und das ist unangenehm unter Umständen. Also es ist nicht nur so, dass jetzt alles Wonne Waschtag ist, es gibt eine unangenehme Phase auch. Alles das, was, wie soll ich sagen, im normalen Bereich liegt, was eben einfach für unser Erdenleben wirklich notwendig ist, das geht sehr schnell weg. Ich meine, wenn wir uns wirklich bemüht haben, uns mit Süchten und mit allen möglichen, möglichst stark ans Irdische zu binden, Genüsse, die man eben nur mit dem sinnlichen, mit dem physischen Körper erfüllen können, wenn wir uns da ein Leben lang trainiert darauf haben, dann ist es ein bisschen schwieriger, das loszuwerden. Dann ist das also ein bisschen eine bitterere Phase. Dann ist halt das Fegefeuer ein bisschen stärker. Es ist bitte nicht irgendeine Strafe, wo er steht mit der Rute und sagt, du Böser, du hast, sondern es ist fast wie ein physikalisches Gesetz, so ist es halt ein Gesetz der Seelenwelt, dass Dinge, die nur fürs Körperliche sind, in die höhere Seelenwelt nicht reinpassen und dort nicht hinkehren. Also müssen sie ausgeschieden werden. Ganz, ganz einfach. Und wir haben halt hier schon ein bisschen in der Hand, wie leicht uns das dann fallen wird oder wie schwer uns das dann fallen wird. Und wenn wir das hinter uns haben, dann geht wirklich das, was wir die unsterbliche Seele nennen können, mit dem geistigen Wesenskern, mit dem Ich weiter. Mit mit einem Bewusstsein, das jetzt vor allem lebt von dem Licht, das im Moment des Todes aufgeleuchtet ist. Die Frage, die wir uns dann vielleicht einmal in einem anderen Vortrag stellen können, ist, wie es dann weitergeht. Jetzt sind wir also da ins sozusagen Geistige, in die höheren Seelenregionen, ins Geistige aufgestiegen, haben vielleicht eine Ahnung davon, dass da ein Bewusstsein mitgeht, das sehr stark mit dem Moment des Todes zusammenhängt, aber in seiner positivsten Seite. Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Also Steiner schildert ja da, dass es vielleicht die Möglichkeit wiederholter Erdenleben gibt, dass man das nicht nur einmal durchmacht. Es gibt zwar einen Anfang und es gibt irgendwann ein Ende, es ist also nicht ein endloses Rad, das immer sich weiter dreht, aber es gibt eine zumindest Zeitspanne, wo der Mensch öfter zu physischen Inkarnationen, zu physischen Erdenleben herunterkommt. Aber das nur einmal als Andeutung. Ist im Übrigen nicht nur ein morgenländischer, orientalischer Gedanke. Wurde sehr wohl auch im Abendland verfolgt, obwohl es eine Zeit lang also ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ja, ja. Aber das Interessante ist, der Glaube an die Reinkarnation ist nicht ketzerisch in der Kirche, ist nicht heretisch. Das ist ganz interessant. Nämlich, weil es in der Bibel selbst genug Stellen gibt. Ich habe zu Hause ein Buch von einem, ich glaube, es ist ein evangelischer Pfarrer, der mal, und der ist kein Anthroposoph oder so, muss ich dazu sagen. Also eher, er ist eher sehr kritisch der Anthroposophie gegenüber. Aber er hat gesucht, also im Alten und im Neuen Testament Stellen, die sehr eindeutig, also von der Reinkarnation sprechen.
Von der Bibel zum Beispiel, von ja? Den Blinden, da wurde doch gefragt, der ist blind geboren,
ja.
Hat er einmal gesündigt oder die Eltern, und Christus sagt nein, damit das Werk gezeigt wird.
Ja, 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 ja.
Also dann hätten die ja nie so gefragt.
Ja, ja, ja. Nein, es gibt genug, und das ist auch der Grund, weil es in Wahrheit genau wissen, dass es theologisch nicht wieder, also da kommen sie in Schwierigkeiten, weil man kann es eben nicht wirklich theologisch begründen dann. Also sagt man, reden wir am besten nicht darüber. Es ist nicht verboten, weil wenn wir es verbieten müssten, müsste man es genau begründen. Dann, das funktioniert nicht. Da kommen wir in einen theologischen Streit rein, der nicht funktioniert, weil es gibt genug Stellen, die es wirklich deutlich genug aussprechen. Aber eigentlich wollen wir das nicht, also reden wir am besten nicht darüber.
Man hat ja manchmal in der Pubertät auch so das Gefühl, also ich kann mich an etwas erinnern, dass ich plötzlich das Gefühl habe, jetzt habe ich diesen Körper bekommen.
Ja, ja.
Also ja. Ich war 14.
Ja, ja, ja,
alt,
ja.
Dass ich mich jetzt an die Jugend erinnere, da war ich jung.
Ja, ja, ja. Ja.
Und das ist so real.
Das ist sehr real. Das hängt damit zusammen. Wir können ja da so Begriffe fassen, die Herr Steiner verwendet. Wenn wir vorher gesprochen haben vom physischen Körper, von diesen Lebenskräften, das er auch Lebensleib nennt, dann gibt es diesen Seelenleib, könnte man auch sagen, weil vom Seelischen ja eben ein Teil mit dem Leiblichen sehr eng zusammenhängt. Daher kann man diesen Teil auch als Seelenleib bezeichnen. Steiner nennt ihn auch Astralleib, ist ein anderer Ausdruck dafür. Und der wird mit der Pubertät eigenständig. Bis dahin ist er noch sehr stark mit den umgebenden Seelenkräften, sagen wir mal so, mit der Seelenwelt, aus der er eigentlich entnommen ist, verbunden. Und da wird er sozusagen eigenständig geboren. Und das ist ein sehr starkes Erlebnis. Weil mit 7 Jahren etwa, mit dem Zahnwechsel, wird zum Beispiel der eigenständige Ätherleib, dieser eigenständige Leib der Lebenskräfte geboren. Vorher ist es noch ganz stark mit der Lebenswelt, mit der ganzen umgebenden Lebenswelt verbunden. Dann wird er eigenständig. Das heißt, wir machen in Wahrheit mehrere Geburten durch. Zuerst wird der physische Leib geboren, selbstständig. Das ist das Erste. Dann dauert es aber noch 7 Jahre, bis wir wirklich ganz unseren eigenen Ätherleib haben, und der ist selbst bis zum Tod nie so ganz isoliert wie unser physischer Leib. Weil physisch sind wir halt wirklich sehr abgegrenzt vom Mitmenschen. Im Ätherischen, mit diesen Lebenskräften in Wahrheit nicht. Namentlich dort, wo wir mit anderen Menschen zusammenleben, vielleicht auch interessanter Gedanke für das Thema Tod. Wenn man jemanden, einen geliebten Menschen verliert, mit dem man viele Jahre zusammen gelebt hat, dann kann man zwar wissen, seelisch, geistig, das geht von ihm weiter. Die Lebenskräfte, die aber teilweise eben beide miteinander getragen haben, davon geht ein Teil weg. Der ist weg. Das heißt, es ist eine Veränderung im ganzen Lebenszusammenhang. Das kann große Schwierigkeiten da machen. Und das ist das eigentlich, wir müssen nicht trauern um den Menschen, der jetzt ins Geistige gegangen ist. Da ist er eigentlich wohin, wo er in seine eigentliche geistige Heimat geht. Also du Armer, bist dort hingegangen, wo du eigentlich hinkehrst, ist eigentlich falsch. Also trauern müssen wir aber um das, was wir an diesem gemeinsamen Lebensband verlieren. Und trauern heißt dann ganz konkret, diesen Verlust an Lebenskräften zu bewältigen und auszugleichen. Weil das kann bis zu gesundheitlichen Störungen gehen. Nicht wahr? Weil da geht etwas weg und das müssen wir irgendwie anders wieder ergänzen. Also das heißt, es wäre ganz falsch, wenn ich sage als Anthroposoph, ja, ich lebe eh weiter und was brauche ich trauern? Also nein, man muss das bewältigen, den Prozess. Das ist ein ganz realer Prozess, den man bewältigen muss. Das ist nicht nur irgendeine Sentimentalität oder so. Also es hat verschiedene Ebenen. Das Ganze. Ja, das vielleicht mit der Reinkarnation oder so, das werden wir uns mal anders mal noch. Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber man kann dieses Thema ja von verschiedensten Perspektiven betrachten. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, es ist schon relativ spät geworden, gerne.
Nur ganz kurz, ja? Schriften von Rudolf Steiner, wo bekommt man die?
Rudolf Steiner Verlag. Gibt's viele, es gibt Buchhandlungen, einerseits da in der Studienstätte, ja, im Mauer.
Eine Visitkarte von der Studienstätte geben.
Ja, bitte, das wäre ganz gut.
Und dann gibt's in der Burggasse, gibt's das gläserne Dachel. Das gläserne Dachel, das ist zwischen Neubaugasse und, Neubaugasse und Burggasse, genau.
Ja, ja, das
genau. Bitte.
Wie ist das jetzt, was geschieht, wenn die Muslime sofort verbrannt oder beerdigt werden? Werden da die Lebenskräfte mit beerdigt und müssen sich die jetzt anders formulieren, wenn das jetzt so sehr schwer? Lösen sich die auch?
Sie lösen sich auch, sie lösen sich trotzdem. Unter etwas schwierigeren Bedingungen, es geht etwas langsamer. Und es ist überhaupt so, also wenn man auch einen anderen Vergleich, Erdbestattung, Feuerbestattung. Steiner gibt die Anregung, wenn jemand sehr materialistisch gesinnt war, sehr mit dem Erdensein, sehr mit seinem Körper auch verbunden war, dann ist es besser, wenn man ihm eine längere Zeit gibt, sozusagen sich vollständig zu lösen. Das heißt dann Erdbestattung, wo diese Form, es geht nämlich vor allem um die Form dieses physischen Leibes, wo die erst langsamer zerfällt. Und diese Form des physischen Leibes, das beeinflusst dann natürlich auch das Tempo, wie schnell oder langsam sich diese Lebenskräfte dann wirklich ganz verteilen. Sie gehen zwar schon nach diesen 2-3 Tagen einmal weg vom physischen Körper, aber wie schnell sie dann so ganz sich im Kosmischen verstreuen, wenn man das so will, das Tempo kann man beeinflussen. Zum Beispiel die Ägypter mit ihrer Mumifizierung, wo sie versuchten möglichst lang den physischen Leib, die Form des physischen Leibes zu erhalten, hat dazu geführt, dass man nach dem Tod die Menschen relativ lang noch an diese letzte irdische Inkarnation gebunden hat und damit sie aber überhaupt fester an das Erdendasein gefesselt hat. Das hat durchaus einen Grund gehabt, weil damals die Menschen noch sehr leicht ins Geistige gegangen sind, aber noch sehr schwer eigentlich hereingekommen sind ins Physische. Sie da noch gar nicht so heimisch gefühlt haben. Das heißt, der Erfolg davon war, in der nächsten Inkarnation, wenn ich das jetzt schon so mal vorausschicken darf, dass die Menschen einfach schon viel bewusster und fester sich ins Erdendasein hineingestellt haben. Das, und das wollten die Ägypter ganz bewusst damit erzielen. Das war der Sinn der Sache. Das war das, also ein Sinn davon. Der zweite war eben, sie auch länger in einem, wie soll man sagen, erdverwandten Zustand nach dem Tode zu halten und von ihnen auch gewisse geistige Kräfte zu bekommen. Weil das ist das Nächste, jetzt wenn man sagt, gut, also der Mensch existiert eben weiter nach dem Tod als geistig-seelisches Wesen, und wenn ich als zurückgebliebener, als irdisch verkörperter Mensch fähig bin, aber auf seelisch-geistige Weise mich mit ihm irgendwie in Verbindung zu setzen oder Impulse von dort zu nehmen, dann kommen vielleicht viel reifere Impulse herein, als sie sich ein Mensch hier auf Erden nämlich bilden kann. Nicht wahr? Im Grunde ist es so, dass wenn Menschen stark gestrebt haben in ihrem Leben, große Ideen, große schöpferische Dinge geleistet haben, ihre wahre Reife im seelisch-geistigen erlangt es eigentlich erst nach dem Tod. Darum ist zum Beispiel die geistige Frucht oft von Werken, die unvollendet geblieben sind, die sozusagen erst im Geistigen vollendet werden, das sind eigentlich die größten. Aber dann muss ich nur dazu fähig sein, diesen Impuls zu bekommen, hereinzubekommen.
Die größte Hilfe ist Goethe.
Ja.
Meine Erfahrung.
Ja.
Höchstpersönlich.
Ja, Goethe. Ja, absolut.
Goethe immer wieder.
Absolut,
über
ja.
Alle Zeiten.
Ja, ja, ja. Durchaus, ja, ja.
Meine Meinung vor dem Stern.
Bitte.
Bitte, wann schließt sich diese Studiengruppe, wie die Bibel auf diese geistigen Sachen hin untersucht?
Das ist jeden Dienstag um 19 Uhr draußen in der Auhofstraße 78D in Wien in Hietzing drinnen. Da arbeiten wir jetzt seit langem an der Schöpfungsgeschichte. Jeden Dienstag, das ist unser anthroposophischer Zweigabend. Und zwar arbeiten wir so, dass wir uns versuchen auch einzuarbeiten in das hebräische Original. Weil die Übersetzung, da merkt man erst mit diesen Übersetzungen, wie weit, unendlich weit das von dem weg ist, um was es eigentlich geht. Jedes einzelne Wort dort drinnen ist ein in Laute gefasstes Symbol für einen bestimmten Entwicklungsschritt da drinnen. Im Anfangswort Bereshit, im Anfang heißt es übersetzt. Da ist schon fast die ganze Schöpfungsgeschichte keimhaft drinnen. Da ist eine imaginative, bildhafte Schilderung drinnen, wie diese ganze Welt einmal im Groben ausschaut. Wenn man sich in das Erleben der Laute hineinversetzt, kommt man auf das drauf. Dann kann man das langsam nachvollziehen. Und wir haben ja das Werkzeug der Sprachgestaltung, das Steiner gegeben hat, wo man so ein bisschen lernt, bewusster in die Bildung der Laute einzutauchen. Auch was man im Alltag total verschlafen hat, weil wir haben im Bewusstsein, ich will irgendeinen oder den Gedanken äußern, und die Sprache kommt zum Glück irgendwie. Wer bildet bewusst jeden einzelnen Laut und erlebt dabei, weiß Gott was. Da stecken aber ganze Welten drinnen. In jedem einzelnen Laut stecken Welten drinnen. In jedem Wort stecken ganze Kosmen drinnen. Und in der hebräischen Sprache ganz besonders. Die ist ganz besonders präzise darauf gebaut. Die neueren Sprachen, da gab es dann schon Verschiebungen und so weiter, wo das nicht mehr so deutlich herauskommt. Im Althebräischen ist das drinnen. Und das heißt, wenn man dort beginnt, diese Bilder zu lesen, dann kriegt man einen ganz anderen Eindruck von der Schöpfungsgeschichte. Weil sonst denkt man, das erste Kapitel der Genesis ist eigentlich ziemlich mager. Also kurz schildert, ja, die Wasser und dann also kommen die Pflanzen und ein paar Sterne und also eine kurze Aufzählung, eigentlich nichts Besonderes. In Wahrheit, wenn man es ganz ehrlich nimmt. In Wahrheit steckt eine unheimlich reiche, bildhafte Schilderung drinnen, wie einmal diese ganze Seelenwelt aufgebaut wird. Als Grundlage, dass dann in Genesis 2, Paradiesgeschichte und so weiter, noch einmal die Schöpfung auf der ätherischen Ebene der Lebenskräfte erfolgt. Und dann erst kommt das Physische. Also es ist spannend. Du wolltest noch?
Ja, also ich hab gefunden, dass das ganz wunderbar herausgekommen ist, wenn jemand stirbt, mit dem stark verbunden ist.
Ja.
Und dass das wirklich erst dann erarbeitet werden muss, die Trennung.
Ja.
Auf der einen Seite, das ist natürlich mit Schmerzen verbunden. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, diese Brücke zu bauen.
Ja, absolut.
Nicht dadurch,
aus dem
Schmerz heraus.
Absolut.
Wir können dann wirklich, wie Goethe so schön sagt, Bürger zweier Welten sein.
Richtig, richtig.
Und das ist wieder eine große Chance.
Und ja, und vor allem, das ist etwas, von dem ich sehr stark überzeugt bin, dass es für die Zukunft ganz wichtig wird, auch für das Leben hier. Also es geht nicht nur darum, jetzt gut, also tot und dann ist vorbei und so, sondern das hat ganz wesentliche praktische Auswirkungen im alltäglichen Leben. Wenn ich diese Impulse, nämlich diese reifen Impulse der Toten im Alltag hereinnehmen kann, für die praktischen Dinge des Alltags hereinnehmen kann, dann kommen ganz andere Impulse hinein. Die kommen in Wahrheit herein, nur heute verschlafen wir es großteils. In Wahrheit kommen es überall hinein. Oft, wir wissen ja gar nicht, oft haben wir einen Einfall, irgendwas plötzlich fällt uns was ein und jetzt sagen wir, heute bin wieder was Gescheites drauf gekommen. Oft wissen wir gar nicht, woher das kommt. Wir sagen dann immer mir ist eingefallen. Ja, eingefallen schon, aber von wo? Das ist oft die Frage, nicht? Wer hat es gemacht?
Mir ist
es
eingefallen.
Ja.
Zugefallen,
richtig, ja. Ja.
Kann man das sagen, diese Trennung ist vergleichbar mit einem Suchtentzug? Oder?
Ja, das könnte man sagen, ja. Das könnte man durchaus sagen, ja. Richtig.
Ich höre so schlecht
was. Ja, er sagt, diese Trennung, also was wir vorher gesagt haben, vom Seelischen muss man alles das ausscheiden, was nur ans Körperliche bindet, was nur fürs Körperliche gültig ist. Das hat Ähnlichkeit mit einem Suchtentzug. Ja, absolut. Absolut. Also das ist sozusagen die unangenehme Phase und vor allem dort kann man es nicht verweigern. Das sind Tatsachen geschaffen.
Und
aber umgekehrt, wenn man es hier schafft, dann... Also man hat es in der Hand. Ja, richtig. Ich meine, das steckt dahinter, warum man immer gewisse Enthaltsamkeit, man soll es nicht übertreiben jetzt wieder. Also manches nämlich, was Askese ist, wenn es so, dann kann es in eine ganz falsche Richtung auch manchmal gehen, das nämlich erst recht unterbewusst, erst recht Süchte und Lüste und alles Mögliche züchtet. Das war durch Unterdrückung. Man weiß, man kann Triebe sehr stärken, indem man es eine Zeit lang nicht auslässt. Ich meine, wenn man es jeden Tag auslebt, ist auch nicht gut, aber wenn man es nur total unterdrückt, ohne sie zu verwandeln, nämlich. Ohne sie zu verwandeln, sondern nur unterdrückt, dann wachsen es da unten gewaltig an. Und dann hat man auch ein Problem nachher. Ja, ganz genau. Genau.
Hat sich Steiner nicht das Wiedergeburt von Goethe gesehen?
Nein. Von Goethe nicht, nein. Gibt's? Nein, er hat's nein, würde er nie sagen. Es gibt schon einige Vermutungen, einige auch sehr naheliegende Vermutungen, aber von ihm selber nicht. Das sollte man wirklich vermeiden. Also das ist, ob Steiner sich nicht gesehen hat, ist Wiederverkörperung Goethes. Nein. Bitte.
Wenn wir vielleicht wirklich immer wieder geboren werden oder eine Zeit lang wieder geboren, was ist dann der Sinn eigentlich des Lebens? Ist das, soll man da was lernen oder warum eigentlich?
Naja, das ist die Frage, genau. Also wenn wir hier im Erdenleben sind, hoffentlich denke ich schon, dass wir etwas lernen, nämlich auch etwas, was wir wirklich ins Geistige mitnehmen können. Also wenn wir nicht nur uns hingeben, der äußeren Erhaltung des Leibes und dass dem gut geht. Ich meine, das soll schon sein, aber wenn das der einzige Lebenszweck ist, werden wir davon nicht viel mitnehmen hinüber, weil das müssen wir gerade ausscheiden. Also, ich meine, wir sollen den Leib pflegen und ihn ernähren und wir sollen auch unseren Genuss haben, durchaus. Also, weil sonst sind wir wieder bei der falschen Askese, es gehört das richtige Gleichgewicht. Aber Wir können ja auch anderes tun. Wir können es auch hier ja schon geistig betätigen, können hier vor allem unser Bewusstsein entwickeln, können hier vor allem unsere Freiheit entwickeln. Das ist auch das Interessante. Eben dadurch, dass wir hier namentlich in der gegenständlichen Welt lernen, uns der Welt gegenüberzustellen, uns zu trennen, uns als ganz eigenständig zu fühlen, gewinnen wir eine Freiheit, die wir dann mitnehmen auch ins Geistige. Und auch dort eine Freiheit gewinnen können, haben können, wie sie nicht viel andere Geiste gewesen haben. Jetzt habe ich schon wieder was ganz Gefährliches gesagt, es gibt außer Menschen noch andere Geiste gewesen. Nicht wahr? Wie auch immer. Also, weil es ist vielleicht nicht nur so, dass der liebe Gott als Oberstes und dann der Mensch und dazwischen ist wüst und leer.
Ja, vielleicht kommen wir überhaupt. Das ist die Frage.
Ja, na gut, wir können also hier unser Ich-Bewusstsein entwickeln. In einer Art, mit einer Freiheit, wie wir es wirklich nur hier können, weil wir uns nur hier gegenständlich der Welt gegenüberstellen können. Diese Trennung zu lernen, ist das, was wir hier machen können auf Erden. Diese Freiheit gewinnen. Ja, sogar zu sagen, ich bin Materialist, ich glaube an kein Geistiges. So weit geht die Freiheit. Wir können uns ganz trennen, vollkommen. Wir können sagen, lieber Gott, hab mich gern. Ich will nicht.
Aber auch so, ne?
Ja, ja,
das
natürlich.
Ist doch nichts Positives.
Bitte?
Das ist ja nichts Positives.
Oh ja, oh ja.
Nein,
das wird die. Nein, das nicht.
Freiheit verlangen ist nichts Positives eigentlich.
Ja, nur. Es macht einen Unterschied. Es legt die Basis dafür, dass wir dann freiwillig, aus freiem Entschluss heraus, für das Göttliche tätig sein können, diese Impulse aufnehmen können. Das ist etwas anderes, als ob wir sozusagen nur blindes Werkzeug oder Marionette sind. Dadurch entsteht eine ganz andere Art, sage ich einmal, von geistigen Wesen mit dem Menschen, dass in Freiheit, in Liebe auch, das Prinzip der Liebe hängt nämlich damit zusammen. Liebe heißt nämlich aus Freiheit sich jemand zuwenden können und nicht aus Abhängigkeit. Also Gottes Liebe im alten Sinn, wo ich Gott liebe sozusagen, weil ich eigentlich abhängig bin, das ist noch nicht die wirkliche Liebe. Da bin ich abhängig, da bin ich Marionette. Und von Haus aus ist die ganze Entwicklung dorthin gelaufen, den Menschen in eine Situation zu bringen, wo er die Chance hat, diese Freiheit zu entwickeln, daher aber auch diese hohe Stufe, die es in der Form eben vorher auch nicht gab, der freien Liebe, jetzt darf man es nicht falsch verstehen, zu entwickeln, dem Göttlichen gegenüber oder dem Mitmenschen gegenüber, dem anderen Menschen, der vielleicht nicht, weil er mein Blutsverwandter ist, liebe ich ihn, sondern vielleicht ist es ein ganz wildfremder, mit dem ich mich geistig aus Freiheit verbinde und sage, mit dir verbinde ich mich. Aber das ist ein freier Entschluss, nicht Zwang. Ich meine, es ist in der Praxis noch nicht so oft wirklich der Fall, wie viele andere Dinge spielen eine Rolle dabei. Aber also das ist eine Zielvorstellung einmal und da hat man einen weiten Weg. Und die Frage ist, ob wir das wirklich in einer Inkarnation, in einem Erdenleben schaffen. Das ist die Frage. Das ist zum Beispiel der Gedanke, den Lessing äußert, der ja von diesem wiederholten Erdenleben sehr deutlich gesprochen hat und genau aus dem Grund argumentiert. Er sagt, in einem Leben kann ich mich da gar nicht so entwickeln, ich brauche doch mehrere Stationen, um da weiterzukommen, weil er eben auch gerade sagt, aber es gibt eben etwas im Erdenleben, was ich wirklich nur hier entwickeln kann. Gerade diese Freiheit, diese Selbstständigkeit kann ich nur hier entwickeln, weil ich dieses Bewusstsein, das dazu notwendig ist, nur hier vis-à-vis dem härtesten Stoff sozusagen entwickeln kann, den habe ich in der geistigen Welt nicht. Nur wenn ich es hier gelernt habe, kann ich was mit hinauftragen. Und zwar, auch das ist das Interessante, dann wieder nicht nur für mich selbst, sondern auch für die geistige Welt insgesamt. Also auch die geistige Welt, wenn Sie so wollen, lernt etwas dadurch. Wir sind eben nicht nur, indem wir Geistwesen sind, nicht nur Geschöpf, sondern auch Schöpfer, und zwar jeder Einzelne von uns. Heute noch so winzig klein, aber das heißt, wir bereichern die Welt um etwas völlig Neues. Jeder Einzelne von uns, egal wie klein es ist. Und das setzt aber diese Freiheit voraus. Sonst ist es immer die Tat letztlich des Göttlichen oben, der das alles macht und der große Zampano sozusagen ist, der alles schafft. Dann ist aber wurscht, ob es Menschen gibt oder sonst was, ist halt irgendwer anderer. Und da entsteht das Neue, dass eigentlich so viele einzelne Zentren entstehen, die jeder für sich die Welt bereichern kann. Um was ganz Winziges zunächst, das aber größer werden kann. Aber dazu brauchen wir halt mehrere Stufen. Und da wir diese Freiheit aber nur hier lernen können, ist das also eine Stütze für den Gedanken der wiederholten Erdenleben. Wenn wir dann schauen, ob es mehr gibt. Möchte dazu eines noch sagen, vielleicht abschließend, dass das Ganze, was Steiner da bringt, nicht einfach metaphysische Spekulation ist. Das heißt, man denkt halt über was nach, wie es sein könnte, was man aber nicht sieht und nicht erfährt. Sondern für ihn ist es jedenfalls Erfahrung. Das heißt, Geisteswissenschaft in seinem Sinn ist bei ihm ja mal Erfahrungswissenschaft.
Und Klarheit.
Und Klarheit. Das heißt, bei ganz wachem Bewusstsein, sogar noch wacher, als wir es normalerweise durchschnittlich haben, der anthroposophische geisteswissenschaftliche Schulungsweg, von dem ich das letzte Mal ein bisschen gesprochen habe, dient dazu, dieses Bewusstsein zu erwecken. Dass es eben diese Klarheit, die wir jetzt zunächst für die physische Welt entwickelt haben, für die sinnliche Welt entwickelt haben, auch in die Wahrnehmung des Geistigen tragen, die früher einmal zwar da war, aber auf einer traumartig unbewussteren, nicht selbstbewussten Stufe zumindest. Und das jetzt mit dem Selbstbewusstsein zu verbinden, das wäre der Weg in die Zukunft. Und Einzelnes davon kann man durchaus selbst dann auch erleben. Steiner hat halt da sehr viel gehabt, aber er gibt auch einen systematischen Weg an, wie man selber zumindest ein paar Schritte da weiterkommen kann. Und zumindest weit genug, um zu erkennen, dass da jedenfalls was dran ist, sagen wir mal so. Ansonsten sollte es ja sowieso ganz freilassend sein, also was Anthroposophie, Geisteswissenschaft nicht ist, es ist kein Glaubenssystem. Glauben ist es gar nichts. Ich kann Ihnen nur einmal erzählen davon und letztlich müssen Sie selber dann schauen, passt es im Leben irgendwo, kann ich selbst so etwas entwickeln. Es kann also nur eine Anregung dazu sein, nicht mehr und nicht weniger. Also glauben Sie mir gar nichts. Glauben Sie Steiner nichts. Das hat er immer gesagt, das fordert er nicht. Im Gegenteil, er war oft böse, weil seine Anhänger oft immer, ja, und der Steiner hat gesagt, und der Steiner hat gesagt, ja, fix, denkt selber nach einmal, bildet euch selber eine Meinung dazu, nicht so jetzt immer nach, was ich gesagt habe.
Aber das heißt, durch Erfahrung und Klarheit hat er das mit der Vision gehabt, oder was heißt das?
Ja, natürlich, aber Visionen eben, das ist die Frage, was man meint damit. Ja. Es ist etwas, was so klar ist wie das Tagesbewusstsein, aber sogar noch wacher ist, aber eben das erlebt, was normalerweise für den heutigen Menschen unterbewusst bleibt, was eben jetzt nicht sinnlich, körperlich bezogen ist, sondern auf das seelisch-geistige geht. Dort auch wahrnehmen zu können. Das heißt, im Grunde heißt es nichts anderes, als hinter den Spiegel zu schauen, den wir im normalen Seelenleben haben. Denn was wir als Seele erleben, ist eben einfach nur ein blasses Spiegelbild. Und die eigentliche Realität, so wie ich es beim Denken gesagt habe, die Realität des Denkens liegt zum Beispiel darin, dass es eigentlich in Wahrheit das Gehirn baut. Wenn ich diese Kräfte schauen kann, von innen her, nicht, dass ich jetzt ins Gehirn bohre und schaue, sondern sie sozusagen im inneren Erleben schauen kann, in ihrer Realität und nicht als blassen Gedankenschatten bloß, sondern wenn ich das lebendige Denken selbst schaue, dann habe ich die erste Stufe der geistigen Erkenntnis und so kann ich dann die Seelenwelt schauen und so weiter. Und das kann man durchaus erleben. Also wenn man solche Meditationsübungen macht, dann kann man bemerken, dann das Erste, was man merkt, ist, dass das Denken eben nicht bloß was ist, was sich da abspielt, sondern erstens einmal, dass um mich herum eine denkende Welt, eine Gedankenwelt ist, in die ich mit dem Bewusstsein eintauche. Und man spürt dann als Erstes sehr deutlich, Normalerweise wird das Bewusstsein, es ist irgendwo da konzentriert. Also wir spüren, das ist irgendwo im Kopf da drin, so fühlen wir es irgendwo nicht, oder? Wenn wir denken, irgendwo da oben. Wenn ich in die erste Berührung mit dieser Ätherwelt komme, spürt man sehr deutlich, dass das Bewusstseinszentrum plötzlich nicht mehr da liegt, sondern außerhalb des Körpers, außerhalb des Kopfes. Und dass es eintaucht in eine Welt, die zunächst einmal gedankenartig ist, also so wie Gedanken, aber erstens ist man dann sehr deutlich sich bewusst, dass ich diese Gedanken jetzt wahrnehme und nicht selber bilde. Das heißt, ich schaue dem Denken zu, in gewisser Weise, dass jetzt nicht meines ist. Und es ist natürlich auch viel intensiver und bildhafter. Man merkt also die Realität dessen, es ist also absolut nicht vergleichbar mit dem logisch Ableitenden. Sondern da überschaue ich mit einem die Lösung im Grunde. Da ist eigentlich die ich überschaue die ganze Gesetzmäßigkeit. Schwierig ist dann nur, das irgendwie in die Sprache hereinzuholen, das irgendwie zu kommunizieren, es irgendwie festzuhalten, weil es eigentlich so reich und so lebendig und so bewegt ist, dass ich es zwar im Moment sehe, aber wie bringe ich diese ganze Fülle jetzt herein? Das ist in Wahrheit, ist das bei diesen ganzen geisteswissenschaftlichen Sachen das große Problem, wenn man überhaupt über irgendwas redet, weil im Grunde kann man nur irgendwo von dem Erleben ausgehen. Also wenn man nur davon ausgeht, bei Steiner habe ich das und das gelesen und das erzähle ich euch jetzt, dann ist es, wenn nicht irgendein Erleben dahinter ist, wird es mühsam. Also,
ich muss jetzt ganz übertrieben diskretes fragen.
Ja.
Haben Sie persönlich solche Erlebnisse
gehabt? Also das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ja. Sonst würde ich nicht so sprechen. Also ich nehme immer wieder, also ich lese jeden Tag sicher ein, zwei Vorträge von Steiner, einfach als Orientierungshilfe, als Art Landkarte. Aber ich sage Dinge dann völlig frei davon und oft ganz anders auch. Also es ist nicht einfach nur Wiederholung, weil mit dem muss man auch aufpassen. Also es soll nicht immer nur abklatscht sein. Man muss darauf vertrauen, dass das im Moment kommt und dass es da ist. Und ich muss zu dem Erleben hingehen. Das ist weit weg von, was man hellsichtiges Erleben nennt. Das ist weit, weit weg davon. Das ist das, was ich gerne nenne, Helldenken ein bisschen helleres Denken. Bitte?
Gefällt mir.
Ja, das und die nächste Stufe, also das ist dann eben wirkliche Imagination, hell sehen sozusagen wird, wenn Sie so wollen, das ist noch ein ziemlicher Schritt. Das ist noch ein ziemlicher Schritt. Aber zumindest das Erleben geht so weit, dass man also sehr, sehr deutlich spürt, dass dafür das Werkzeug des Körpers, dass man von dem jetzt diesbezüglich frei ist. Das Erleben ist ganz deutlich. Man kommt sehr deutlich zum Erleben, dass es um einen herum sozusagen eine sehr lebendige Gedankenwelt gibt, in die man eintauchen kann. Und aus der auch Impulse herauskommen und wo man teilweise im Bezug auf die Toten jetzt sehr wohl dann unterscheiden kann, von wo das kommt. Wo man also den Toten begegnen kann. Also wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann offenbare ich Ihnen das jetzt, dass das für mich eigentlich der Ausgangspunkt war, warum ich überhaupt nach diesen geistigen Dingen gesucht habe. Weil es hat begonnen nach dem Tod meines Großvaters, dass mir klar war, da sind jetzt Gedanken um mich, die sind von ihm. Und die haben aber nichts so unmittelbar zu tun mit dem, was er jetzt da gerade gemacht hat. Das ist eigentlich was erstaunlich.
Wie alt waren Sie da?
15 Jahre. Das ist ziemlich, ziemlich genau in dem Alter. Und diese Dinge haben mich geführt zu Goethe als erstes, zu Goethes Fadenlehre, zu Goethes Faust, den ich nach wie vor mache und Ding und spiel. Das hat damals begonnen. Ich spiele. Ja, auch.
Jetzt haben Sie meine Sympathie.
Ja, also diese Dinge. Viel später bin ich dann zur Anthroposophie gekommen und da bin ich dort Goethe wieder begegnet und diesen ganzen Dingen war natürlich völlig baff. dass mich das Schicksal dorthin geführt hat.
Ich wollte Sie fragen,
bitte.
Sie von der Reinkarnation gesprochen haben. Da gibt es ja, gibt es die Möglichkeit der Rückführung. Ich höre da immer auf.
Ja, es gibt alle möglichen Methoden. Ich persönlich sage Folgendes. Man kann natürlich Meditationsübungen dergleichen machen. Ich würde mich aber nicht, also ich selbst, das ist nur, was ich sagen kann, nicht auf irgendwas verlassen, wo sozusagen von außen mir Impulse gegeben werden, dorthin zu kommen. Entweder ich bin mit meinem geistigen Wahrnehmungsvermögen so weit, dass ich trittsicher dorthin komme, dann ist es vielleicht interessant, das zu wissen, und den Zeitpunkt warte ich ab. Weil ich meine, es nutzt einem ja auch nichts. Jetzt weiß ich, ich war der Kaiser von China oder sonst wer, was auch immer. Und was mache ich jetzt damit? Jetzt sitze ich trotzdem da auf meine vier Buchstaben und es hilft mir auch nicht weiter. Es irritiert eher. Also wenn man die geistigen Kräfte entsprechend entwickelt hat, dann wird es sowieso kommen. Dann wird man sowieso wissen. Was man sehr wohl wahrnehmen kann, ist, wie im Schicksal eine gewisse Weisheit liegt. Das heißt, wie man im Leben durch etwas geführt wird, was ganz offensichtlich bedingt ist durch Kräfte, die von woher kommen und die mit ziemlicher Sicherheit eben mit einer früheren Inkarnation zusammenhängen und auch mit den Menschen, mit denen man zusammen war. Das kann man sehr, sehr gut erkennen. Man kann sehr schnell erkennen, mit welchen Menschen man schicksalsmäßig verbunden ist und wo es wieder eine neue Begegnung ist. Weil man ist nicht mit allen, denen man begegnet, schon von Haus aus verbunden. Es gibt immer wieder neue Begegnungen auch. Also das kann, ohne dass man jetzt weiß, nicht, der war der und der und ich war der und der. Ist uninteressant. Wenn man es dann wissen soll, wird man es schon erfahren. Aber dafür sensitiv zu werden, allein, dass ich spüre, da gibt es einen Mensch mit, bin schicksalsmäßig aber ein bisschen schräg verbunden, pass mal auf, da ist. Gibt es auch, natürlich, es gibt sehr fruchtbare Beziehungen, gibt welche, die schwierig sind, die auch sehr fruchtbar werden können, wenn ich es richtig anpacke. Ansonsten Menschen, die sich dessen halt nicht bewusst werden, da gibt es halt dann immer nur Streit. Die streiten halt immer miteinander und sie wissen eigentlich gar nicht warum. Man fragt sie, warum streiten die eigentlich immer? Eigentlich ist ja gar nichts. Ja, weil es irgendwo halt von früher sie was mitbringen, was nicht passt. Und wenn man zumindest erkennt, hoppla, halt, da ist was, pass mal auf, schauen wir mal genauer. Und dann kann man es leichter und bewusster mit diesen Dingen umgehen. Also das heißt, diese Dinge sind alle auch eine praktische Hilfe im alltäglichen Leben und das soll es sein. Es soll nicht so eine abgehobene Erkenntnis, schweben wir halt in den Wolken oben irgendwo, hat mit dem Alltag überhaupt nichts zu tun, aber Sonntag schauen wir in die geistige Welt und dann gehen wir wieder Alltagsleben durch. Nein, das ist ja sinnlos.
Passt ja das Wort Zufall ein bisschen dazu.
Ja, weil ja, ja, absolut.
Der Zufall ist eigentlich oft falsch besetzt.
Absolut, absolut.
Es fällt uns zu, weil wir es schicksalsmäßig
absolut brauchen. Absolut, und wenn man das ein bisschen aufmerksamer beobachtet, ist es verblüffend. Manchmal mit welcher Zielstrebigkeit, das scheinbar um 7 Umwege herum, die am äußerlichen erscheinen, wo man nachher sieht, das ist genau dorthin, das war alles genau notwendig. Ja, natürlich. Ja, richtig.
Darf ich noch eine Frage?
Bitte.
Ist Rudolf Steiner kremiert worden?
Bitte?
Ist
ja,
Rudolf,
ja.
Bitte was?
Kremiert.
Wie? Ich habe gefragt, ob Rudolf Steiner reinkarniert wurde.
Ja.
Und zwar, ich hätte genau also, gewusst, ob er jetzt in unserer Welt
ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also, er selber hat einmal einen Ausspruch getan, dass er etwa 50 Jahre nach seinem Tod wieder inkarniert sein wird. Soweit sowas abschätzbar ist. Also 1925. Also nachdem wäre er da. Und ich garantiere Ihnen, dass er nicht bei den Anthroposophen auftaucht. Das kann ich Ihnen garantieren.
Liebe Damen und Herren,